In ABXO B-Side Folge 5 reden wir zum ersten Mal über spannende Ankündigungen. Beispielsweise dem neuen Spiel der Hyper Light Drifter-Macher, aber auch Nintendos erstem Gehversuch in Sachen VR. Außerdem müssen wir unserem Unmut über die Vollgurke Left Alive und Steam Store Politik Luft machen. Aber dankenswerterweise haben wir auch noch genug schöne Themen im Gepäck. Da wäre die Closed Beta des nächsten Dead Gang Company Spiels Sky, aber auch Devil May Cry 5 und Googles Vorhaben, die Zukunft des Gamings zu formen. Spannend, spannend. Deshalb wollen wir doch gleich mal loslegen.
Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ABXO B-Side. Mein Name ist Ilias Alawi und an meiner Seite, wie sollte es anders sein, Sebastian.
Hallo Ilias, hallo ihr da draußen. Ja, schön, dass du wieder da bist, Mann. Cliff hat dich vor 2 Wochen schön vertreten, ja. Finde ich. Aber trotzdem schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, du bist erholt und hast richtig Lust auf einen netten Schnack.
Ich bin wieder da, hab große Lust, endlich mal wieder über Videospiele zu sprechen. Habe ich die letzten paar Wochen nicht gemacht. Hatte Urlaub, bin weggefahren, hab mir aber nicht die Gelegenheit nehmen lassen, um ein wenig in Videospielen reinzuschauen. Vor allem, weil ich hier und da eine Möglichkeit bekommen habe, in Spiele reinzuzocken, die jetzt bisher noch nicht großartig besprochen wurden. Das wird auf jeden Fall hier bei diesem Podcast ein kleines Thema sein.
Wow, Hamburg Teaser. Ist ein bisschen. Okay.
Hamburg ist ein bisschen schmuddelig heute. Perfektes Wetter, um sich schön im Wohnzimmer einzukuscheln und gemeinsam Podcast zu starten. Yeah. Ich hoffe, dir geht es soweit gut.
Ja, die Woche war ein bisschen anstrengend. Ich habe wenig Zeit gehabt, Spiele zu spielen. Das ist immer sehr traurig, finde ich persönlich. aber nein, sonst geht's mir gut. Jetzt bin ich ein bisschen erholt, eine Mütze Schlaf bekommen. Ich bin bereit für geilen Podcast. Jetzt muss ich gleich mal auf den Podcast von vor 2 Wochen zurückgreifen. Da haben wir über Devotion gesprochen. Das ist jetzt übrigens eine Premiere. Das erste Mal, dass wir ein Errata machen müssen für eine Podcast-Folge. Ich habe da nämlich eine Sache nicht so ganz klar erklärt oder geäußert. Und zwar ging es ja bei Devotion darum, das ist dieses taiwanesische Horrorspiel, das jetzt mittlerweile von Steam entfernt wurde, weil sich ganz viele chinesische Spieler über eine Abbildung beschwert haben, in der sich über den chinesischen Präsidenten lustig gemacht wurde. Da wurde nämlich als oder mit Winnie the Pooh verglichen. Und da habe ich erklärt, dass es daran liegt, dass dieser Christopher Robin-Film in China verboten wurde, weil daraufhin Memes entstanden sind, die halt den Präsidenten mit Winnie the Pooh vergleichen. Und das war nicht ganz richtig, denn diese ganze Nummer, dieses ganze Meme-Game führt nämlich zurück bis ins Jahr 2013. Also es hat nicht zwingend was nur mit diesem Film zu tun. Das hat mir nämlich der gute Matthias nochmal gesagt, dass das ein bisschen falsch gesagt war. Matthias ist unser Aufnahmeleiter bei Game 2 und gleichzeitig ein treuer Hörer. Deshalb Grüße gehen raus. Vielen Dank.
Grüße.
Genau. Und damit habe ich das jetzt richtig gestellt und unsere Ehre ist wieder hergestellt, hoffe ich.
Was für ein abgefucktes Thema. Ich habe mir den Podcast natürlich auch angehört im Urlaub. Habt ihr sehr, sehr gut gemacht übrigens. Liebe Grüße auch an den guten Cliff, der das ganz großartig gemacht hat. Hat mich auch besonders gefreut, dass die Leute da draußen den guten Cliff relativ gut aufgenommen haben. Und ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass das nicht der letzte Auftritt von diesem lieben Herrn hier bei diesem Podcast gewesen ist. Und nochmal ganz kurz zu diesem Winnie the Pooh-Kram. Erstens eine mega abgefuckte Geschichte. Super, super absurd. Hab das aber alles mit Winnie the Pooh nicht im Zusammenhang mit Devotion mitbekommen, sondern vielmehr mit einer Folge von Patriot Act. Sagt die Patriot Act was?
Ach ja, doch, jetzt wo du sagst. Ja, hier mit Hasan Minhaj, ne? Das guck ich auch.
Genau, mal. Das ist jetzt tatsächlich ein kleines bisschen off-topic, ist mir aber trotzdem wichtig, das nochmal kurz zu erwähnen. Gibt es auf Netflix, wenn ihr Netflix-Abonnement habt, gibt es eine super interessante und schöne Sendung auf Netflix, die jede Woche am Sonntag erscheint, wo der gute Hasan Minhaj, der damals bei der Daily Show Korrespondent war und jetzt bei Netflix seine eigene Sendung hat, über politisch relevante Themen spricht und das komödiantisch aufarbeitet. Und da gibt es eine relativ große Folge zu China und wie China aktuell auftritt und vor allem das Internet so für sich spielen lässt. Und da wurde auch dieses Thema ganz, ganz groß behandelt, dieses Winnie the Pooh-Fass da aufgemacht. Kann ich wärmstens empfehlen. Also wirklich jeder, der auch nur ansatzweise interessiert ist an genau diese Geschichten, sollte sich das mal ansehen.
Mhm, finde ich auch, vor allen Dingen, weil
Patriot Act auf Netflix.
Weil es halt so sehr locker und sehr angenehm, finde ich, vermittelt wird, so, weißt du? Also es ist nicht so auf einer Stufe gestellt und alles ein bisschen etepetete, sondern es ist halt super locker und ganz leicht erklärt, finde ich auch super, sehr unterhaltsam.
Ich finde deren Pitch auch geil. Das ist ein Drake-Konzert, aber dir wird noch Wissen vermittelt.
Das ist ja geil.
Also weil das Studio halt auch ziemlich abgefahren ist. Also für die Leute, die halt neugierig geworden sind, auf jeden Fall mal auschecken, ist sehr, sehr, sehr schön. Wie genau dieser Podcast, der ist nämlich picke-packe voll heute. Wir haben verschiedene Themen zu besprechen, wir haben diverse Headlines, Announcements und dazu noch Spiele, die wir gespielt haben. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir jetzt direkt weitermachen und die Headlines der Woche besprechen. Die erste News ist auch direkt ganz frisch reingekommen, zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern. Und zwar geht es um No Man's Sky. No Man's Sky ist ein Spiel, das sich so ein bisschen redeemed hat. Hat ja relativ bumpy angefangen, das Spiel, beziehungsweise der Start des Spiels mit diversen Kontroversen, dass das doch nicht mit dem Inhalt angeliefert wurde, der damals besprochen wurde. Und jetzt hat sich Hello Games wirklich ans Herz gefasst und versucht, diese ganzen Inhalte, die versprochen wurden, nach und nach zu liefern per kostenlosen Updates. Das machen sie bisher sehr, sehr, sehr gut mit No Man's Sky Next. Quasi so den Meilenstein erreicht für No Man's Sky und das quasi so aufs nächste Level gehievt. Und No Man's Sky Beyond, das ist jetzt die neue Erweiterung, die angekündigt wurde, soll das dann weitertragen und quasi reaktionär darauf wirken, wie Spieler No Man's Sky aufgefasst haben, beziehungsweise gespielt haben und Wünsche geäußert haben. Und No Man's Sky Beyond soll das jetzt alles fassen und greifen und neue Inhalte so liefern, dass das einfach konsequent weiterentwickelt wird. Und ich glaube, die wichtigste Neuerung wird sein, so propagieren sie es zumindest oder bewerben sie es, dass No Man's Sky Beyond quasi eine neue Art von Spielerlebnis darstellen soll und Spieler so vernetzen soll, wie es bisher nicht möglich gewesen ist. Das ist auch wieder direkt ein Wunsch von den Spielern gewesen, die sie immer und immer wieder geäußert haben. Hello Games hat sich das alles angehört und gedacht, okay, wir werden zusehen, dass wir das jetzt mit No Man's Sky Beyond so umsetzen, dass halt wirklich jeder sich so miteinander vernetzen kann, wie es damals auch angedacht war. Viele, viele Leute schreiben jetzt, okay, das wird jetzt so eine Art MMO oder dieser MMO-Gedanke wird gepflegt. Da ist der Entwickler auch immer hinterher und meint, okay, No Man's Sky Beyond hat diese MMO-Züge, was das kooperative Spielen angeht, aber sie erwähnen explizit immer, dass es kein MMO ist. Das bedeutet, dass du halt keine kostenpflichtigen Abonnements hast, dass du das halt jederzeit auch offline weiterspielen kannst, alleine spielen kannst, aber Beyond soll so der nächste Schritt sein, um No Man's Sky halt so zu platzieren, wie es sich viele, viele, viele Leute da draußen wünschen. Ich find's super interessant, mag No Man's Sky super gerne, hab jetzt auch für Stories of Games, das jetzt kürzlich auf dem ZDF-Hauptkanal nochmal hochgeladen wurde, mir das in aller Ruhe angesehen und was da für Storys schlummern, was da Leute in diesem Spiel alles gestalten und erschaffen, das ist der absolute Wahnsinn. Ich bin immer wieder erstaunt, was da abgeht und was dieses Spiel in Leuten auslöst.
Ich finde es halt auch cool, dass sie da halt so dran sind. Also wir hatten auch bei Game 2 einen Beitrag, da habe ich auch ein bisschen Flack kassiert dafür, dass ich Hello Games in Schutz genommen habe, weil das natürlich ein kontroverses Thema ist, aber ich finde halt trotzdem, dass sie es halt genau richtig machen. Also sie haben auf jeden Fall schon ein bisschen den Ärger verdient, den sie so ein bisschen bei Release erhalten haben. Aber ich finde es halt toll, dass sie halt dranbleiben und halt damit auch signalisieren, dass sie das verbessern wollen. So. Und da ist jetzt Beyond halt ein weiterer Schritt. Ich finde, der Trailer ist halt super aussagelos. Da ist halt einfach nichts zu sehen. Der Blogpost sagt jetzt ja auch nicht so viel. Aber man kann auf jeden Fall gespannt sein. Ich finde es schön, dass da immer noch Bewegung drin ist. Ein Spiel oder eine Ankündigung, die mich auch besonders gefreut hat in der vergangenen Woche, ist Solar Ash Kingdom. Das ist das neue Spiel von den Hyperlight Drifter-Machern, und zwar Hard Machine Games, glaube ich, heißen die. Genau, und das ist halt auch nur ein kleiner Trailer, ein bisschen mehr als eine Minute, glaube ich, lang. Hat aber einen unwahrscheinlich schönen Stil, wieder so ein bisschen Low-Poly dieses Mal, also 3D statt dem 2D-Style von Hyperlight Drifter. Man kann nicht so sonderlich viel rauslesen, finde ich. So ein bisschen, finde ich, kommt rüber, dass da auch wieder dieses ganze Movement eine große Rolle spielt, weil man so einen Charakter hat, der da so auf der Oberfläche herumslidet und so durch die Lüfte fliegt. Und das war ja bei Hyperlight Drifter dieses, wie hieß denn das? Driften? Ich weiß es nicht, aber da gab es ja auch diesen einen Move, mit dem du halt so dashen konntest. Und das habe ich da so ein bisschen wiedererkannt. Dann hat Hard Machine noch so ein paar Details veröffentlicht, dass zum Beispiel Disaster Piece für den Soundtrack macht. Das hat er auch schon für Hyperlight Drifter und der war halt richtig geil. Und der macht ja generell immer schöne Sachen. Das hatten wir auch bei unserem Musikspecial, hatten wir den Fez-Soundtrack, der auch von ihm ist. Also ich bin ein großer Fan von, das freut mich. Gepublished von Annapurna Interactive, die derzeit richtig on fire sind. Das ist ein richtig, richtig geiler Publisher geworden, was so Indie-Titel angeht. Die haben ein richtig gutes Gespür dafür. Die haben ja auch Florence zum Beispiel veröffentlicht gehabt oder What Remains of Edith Finch. Also richtig, richtig, richtig gute Indie-Titel. Und genau, was man noch sagen kann, es spielt im Hyperlight Drifter-Universum, aber es ist kein direktes Sequel zu Hyperlight Drifter. Aber ja, hat mich sehr gefreut. Finde ich ein sehr, sehr, sehr schöner Trailer gewesen.
Kam vor allem auch überraschend. Man wusste ja, die arbeiten an neuen Kram. Man wusste aber nicht so genau, was. Und dass das jetzt so aus dem Nichts kam, hat mich mega gefreut. Mhm. Gute Entwickler, es sind gute Leute. Freue mich sehr, wenn da jetzt die nächsten Monate ein bisschen mehr zukommt. Ich glaube, auf der PAX vielleicht schon. Das würde sich anbieten.
Da kommt, glaube ich, echt viel generell. Ne? Auch von den Shovel Knight-Leuten. Die haben auch schon ein neues Spiel angekündigt. Ja. So, da bin ich gespannt. Da werden wir bestimmt in zwei Wochen ein bisschen was zu reden haben. Ich weiß gar nicht, wann ist denn die PAX? Ist die in zwei Wochen?
Ich glaube, die ist im Zuge der boah, jetzt ey, jetzt müsste ich aber auch lügen. Ich glaube, sie ist im Zuge der GDC, aber nagel mich nicht drauf fest. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die ist sehr, sehr bald jetzt.
28. März, Live-Recherche. Boom.
Ja, bam. Geil. Was Shovel Knight angeht, ist übrigens nicht deren nächstes Spiel, sondern das Spiel, das sie publishen werden.
Wie? Also, das sie jetzt geteased haben?
Genau, das ist jetzt nicht deren Nachfolgeprojekt zu Shovel Knight, sondern vielmehr ein Projekt, das sie jetzt unter die Fittiche genommen haben. Und und veröffentlichen werden. Mhm. Was das wird, keine Ahnung.
Ja.
Ist aber auf jeden Fall spannend. Freue mich sehr, dass da jetzt mehr Indie-Action kommt. Und Shenmue kommt ja jetzt auch quasi aus der Indie-Ecke, wenn du es so interpretieren möchtest.
Ist es so?
Keine Ahnung, ob das
so viele Leute wieder dahinter. Ist es wirklich Indie? Ich weiß es nicht. Koch ja, macht naja, Publishing. Sony hat die ganze Kickstarter-Kampagne mit angeworben, sage ich mal. Weiß ich nicht. Indie würde ich das, glaube ich, nicht bezeichnen.
Ja, ich glaube, es wurde angekündigt mit so einem Indie-Gedanken. Das wurde ja über Kickstarter veröffentlicht, aber mittlerweile sind ja so viele Leute am Start, dass man das, ja, du hast recht, ich glaube, da kann man das nicht mehr wirklich Indie-Produktion nennen. Mhm. Auf jeden Fall Shenmue 3, ein Projekt, das sehr viele Leute mit Argwohn betrachtet haben, zumindest die letzten Monate. Man wusste nie so wirklich, okay, ist das jetzt ein Projekt, das man wirklich ernsthaft auf dem Radar haben sollte, weil das im Vergleich zu den ikonischen Vorgängern, mit relativ wenigen Leuten produziert wird, sehr geringes Budget hat im Vergleich zu Shenmue 1 und 2. Jetzt gab es endlich das erste Mal so richtig Gameplay-Material, Cutscenes, die man sich anschauen konnte. Und ich muss sagen, es ist immer noch nicht das krasse AAA-Erlebnis, das man sich damals gewünscht und eigentlich auch angedacht war. Aber Es hält sich ganz wacker, muss ich zugeben. Also ich habe mir echt Schlimmeres vorgestellt.
Ja, ich weiß es nicht. Also ich habe den Trailer irgendwie auch bei der Veröffentlichung gesehen, war so, weggeklickt so. Ich weiß nicht, ich bin nicht so verbandelt mit Shenmue. Ich habe weder Teil 1 noch Teil 2 gespielt. Ich kenne es zwar aus Erzählungen, aber bin da nie so investiert gewesen. Und jetzt so beim dritten Trailer denke ich mir so, ja, es ist halt ein Spiel, das so ein bisschen einfach in der Vergangenheit hängt. Ich glaube, das muss es auch tun, weil es, ne, der Nachfolger ist von Shenmue 2 und Shenmue 1. Ich verstehe das, auch so diese Ästhetik. Ich glaube, wenn das jetzt so ein richtig modernes Spiel mit realistischen Gesichtsanimationen gewesen wäre, dann würde das auch nicht passen. Aber ich muss sagen, ich glaube für mich, auch wahrscheinlich einfach daraus, dass ich die ersten beiden Teile nicht kenne, für mich ist es absolut uninteressant.
Okay, da muss man halt tatsächlich schauen. Ich glaube, Shenmue 3 wird auch so ein Spiel sein. Das werden Leute entweder mögen oder abgrundtief hassen. Mhm. Das ist wirklich genauso wie die ersten zwei Shenmues, die sehr, sehr, sehr speziell waren und man heute auch wirklich nur bedingt empfehlen kann, also vor allem der erste Teil. Und ich glaube, Shenmue 3 wird zumindest charakteristisch und was die Atmosphäre angeht, in dieselbe Kerbe schlagen, was ich cool finde, aber auch gameplaymäßig sehr, sehr komische Dinge abziehen, glaube ich. Also vor allem sieht das halt so aus, auch was die Animation angeht. Das ist alles ein bisschen steifer, es ist alles ein bisschen unrunder, hat aber immer noch diesen Shenmue-Charme und Charakter. Und deswegen hoffe ich einfach, dass es zumindest so die Fanbase pleasen wird und dass da die Leute zumindest ihren Spaß haben wird. Das wird aber jetzt nicht das ultimative Open-World-Spiel, wie es damals alle sich gewünscht haben. Mhm. Es wird seine Nische finden und das finde ich cool, aber man sollte jetzt, glaube ich, nicht mehr in Shenmue 3 reininterpretieren, allein was die Rahmenbedingungen des Spiels angeht, das sollte man glaube ich, nicht tun.
Ja, stimmt wahrscheinlich. Wo man vielleicht auch nicht zu viel hineininterpretieren sollte, ist Nintendo Labo VR. Der erste Versuch von Nintendo, sich so ein bisschen mit VR-Technik auszuprobieren. Das wurde, glaube ich, vor 2 Wochen angekündigt. Ja, ist genau verbandelt halt mit diesem ganzen Nintendo Labo, mit diesen Pappbausätzen, wo man dann letztendlich einfach die Switch vorne hineinsteckt. Und ich muss mal sagen, der ganze Aufbau ist halt so ein bisschen seltsam. Man sieht halt auch noch nichts, also es gibt bis jetzt noch keinen Trailer. Man sieht nur diese Bewerbungsfotos dieser verschiedenen Sets. Und die Ursprungsvariante, die cleane Variante dieses VR-Headsets ist ja wirklich, dass du die ganze Konsole mit dem Controller in diesen Pappaufsatz, in diese Pappbrille setzt. Und das sieht irgendwie echt seltsam aus. Ich bin echt gespannt, wie sich das spielen soll. Dann ist diese ganze technische Frage natürlich noch da, weil die Switch jetzt natürlich nicht so super leistungsfähig ist. Du brauchst ja eigentlich auch eine gewisse Bildwiederholrate, damit das gut genug aussieht in VR. Ja, dann ist es halt grafisch auch alles natürlich ein bisschen reduzierter. Also da bin ich bin gespannt, was es wird. Ich finde die Ankündigung interessant, weil das so ein bisschen signalisiert, okay, Nintendo interessiert sich auch für VR, aber ich glaube, dass das halt auch eher wieder als Versuch gilt. Genauso wie Nintendo Labo ja auch ein Experiment war, wird das jetzt so ähnlich sein. Und selbst auf der Seite beziehungsweise bei der Ankündigung haben sie halt auch schon gesagt, hey, das ist ein besonderes Erlebnis für Kinder und Familien als erstes VR-Erlebnis gedacht. Und ja, genau so sieht es halt auch aus. So auch diese Aufsätze, die man letztendlich für das VR-Headset hat. Da hast du dann nachher so einen Elefantenrüssel als Aufsatz, was echt seltsam aussieht. Und einen Vogel und eine Kamera. Und das sieht halt alles schon sehr so nach, ja, ein bisschen leichtes Spielen, aber halt, man darf sich da, glaube ich, kein richtiges VR-Set vorstellen.
Nein, das auf keinen Fall. Ich finde das aber echt ein bisschen cool, muss ich zugeben. Hast du mal so ein VR-Set aufgebaut, nicht ein VR-Set, ein Labu-Set aufgebaut?
Ja, das haben wir ja damals für Game 2, habe ich das mit meinen Neffen gemacht. Das war.
Ey, ohne Scheiß, mir macht das so viel Spaß, diese Kartons nach und nach so aufzubauen, dass das halt irgendwann so ein großes Ganzes ergibt. Natürlich hast du das sehr, sehr, sehr schnell wieder zur Seite gelegt und dich nicht sonderlich dafür interessiert. Dafür spricht dich halt eine zu spitze Zielgruppe an, in der du einfach nicht mehr reingehörst.
Ja, aber da bin ich sogar, da frage ich mich halt sogar Nintendo Labo, warum auch immer das nicht so richtig Feuer gefangen hat. Aber ich habe es halt auch bei meinen Neffen
Moment,
gesehen.
Moment. Ja. Ich will dich da kurz unterbrechen, weil das sehr, sehr viele Leute sagen, dass das nicht so krass Feuer fängt. Es fängt Feuer, aber in ganz bestimmten Bereichen, zum Beispiel im Bildungsbereich, wird unfassbar oft jetzt Nintendo Labo ausprobiert. Und ich glaube, in diese Nische wollten sie halt von Anfang an gehen. Ich glaube auch, dass sie sich eigentlich insgeheim gewünscht haben, dass Nintendo Labo auch im Mainstream halt immer größer und interessanter und mehr besprochen wird. Mhm. Aber was diese Bildungsnische angeht oder den Bildungsbereich angeht, da ist Labo gerade on fire. Und das siehst du halt gerade in Amerika oder in Skandinavien. Ich glaube auch hier in Europa, dass Labo echt oft in Bildungseinrichtungen genutzt wird und dass das, glaube ich, einfach erweitert wird und immer weiter ausgebaut wird. Das auf jeden Fall zu dem Thema, das wird meiner Meinung nach immer unterschlagen, dieser Fakt.
Ja, ich habe es halt nur bei meinen Neffen gesehen, die halt auch parallel eine Wii U zu Hause haben. Die sind halt einfach Spielkonzepte gewohnt, die ein bisschen komplexer sind. Und sobald du halt diesen Schritt einmal vollbracht oder vollzogen hast, dann kannst du dich auch nicht lange mit den einzelnen Nintendo Labo-Spielen beschäftigen. Dafür waren die halt einfach ein bisschen zu seicht. Ich glaube, wenn das ein bisschen komplexer wäre, wenn man so ein Lenkrad auch für Mario Kart oder sowas benutzen könnte, dann würde das.
Kannst du.
Echt?
Goddammit. Ja, das haben sie sogar beworben so.
Goddammit. Ja, gut, dann ist diese Theorie auch schon mal hinfällig. Aber ich dachte, dass es dann besser funktioniert. Aber ja, keine Ahnung. Also für mich, ja, persönlich war es. Ist ein schönes Experiment, aber hat nie für mich nicht so richtig funktioniert. Also weder für mich noch für. In meinen Gedanken für eine jüngere Zielgruppe. Aber
Was VR auch noch angeht, bin ich echt gespannt, wie sie das mit dem Screen lösen wollen. Für eine Brille brauchst du ja eigentlich so ein relativ gutes Display. Und das Switch-Display ist, glaube ich, 720p. Oder irgendwie in diesem Bereich irgendwo angesiedelt. Und ob das für VR reicht, keine Ahnung. Deswegen, ich bin super gespannt. Nintendo ist ja dafür bekannt, dass sie aus sehr, sehr wenig sehr, sehr, sehr viel machen können.
Das stimmt.
Und allein deswegen bin ich echt neugierig, wie sie das lösen wollen und wie ihre Konzepte vor allem für VR aussehen.
Das stimmt. Worauf ich auch noch neugierig bin, ist Google. Und zwar hat Google einen Teaser veröffentlicht und dieser Teaser verspricht die Zukunft des Gamings. Also sehr große Versprechen, die sie da in
Uiuiuiui.
Ja, man darf gespannt sein. So richtig weiß man natürlich noch nicht, was da letztendlich angekündigt wird. Das soll auf der GDC passieren am 19.03. 2 Uhr morgens deutscher Zeit wird Google da ein bisschen was preisgeben, was sie denn da so im Hintergrund planen. Aber die Gerüchteküche besagt, dass es halt eine Plattform ist, mit der wir live streamen, also Videospiele live streamen können. Und das soll letztendlich vielleicht auch sowas wie Konkurrenz zur PlayStation oder zur Xbox werden, man weiß es nicht. Aber der Chef der Hardware-Sparte von Google hat dazu auch ein bisschen was getwittert. Und deshalb gehen halt alle davon aus, dass auch wirklich eine Hardware vorgestellt wird und das nicht nur bei der Weiterentwicklung von Project Stream, dass es nicht nur darum geht. Das haben sie ja irgendwann mal gezeigt mit so einer Assassin's Creed Odyssey Beta, ne? Und das kam ja sehr gut an. Deshalb, ich bin sehr gespannt. Ich sag generell auch für PlayStation 5 und keine Ahnung was voraus, dass auf jeden Fall dieses ganze Thema Livestreaming eine wichtige, große Rolle spielen wird. Und da ist es natürlich noch spannender, wenn jetzt auch noch ein weiterer Player dazukommt und dann gerade Google.
Ja, ich bin da auch, ich weiß nicht, ich bin da so ein bisschen skeptisch noch, vor allem, weil die Bandbreite einfach noch nicht da ist. Also hier in Deutschland vor allem, du hast hier eine Netzinfrastruktur, die das alles eigentlich noch gar nicht so wirklich supportet. Und deswegen weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, wie sie das handhaben wollen. Das ist ja auch in Amerika so, dass die Bandbreite da auch vor allem in bestimmten Stellen des, in bestimmten Bereichen des Landes halt echt noch zu wünschen übrig lässt. Deswegen, keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass es so eine, so, dass es so eine Step-by-Step-Beta sein wird, dass das halt für bestimmte Länder erst einmal zur Verfügung steht oder für bestimmte Bereiche eines Landes. Ich habe keine Ahnung, wie sie das lösen wollen. Mhm. Auf jeden Fall bin ich da ein bisschen skeptisch. Es kursierte ja jetzt so ein Patent, nicht ein Patent, so ein Fan-Mockup auf Basis eines Patentes von einem Google-Controller, der übrigens grauenhaft aussieht.
Ja, da also, habe ich aber auch, das habe ich auch gestern noch gelesen bei der Recherche. Allerdings sollte man den ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil der auch noch. Also dieses Patent ist nicht erst in letzten oder in diesem Jahr entstanden oder eingereicht worden, sondern auch schon mal vor, weiß ich nicht, 5 Jahren oder so. Also ob der jetzt wirklich akut auch für dieses Hardware-Projekt in Verbindung steht, das weiß man halt noch nicht.
Das kann ich mir echt nicht vorstellen.
Genau. Aber der Twist war so ein bisschen bei diesem Controller, dass du sowohl Spracheingaben über den Controller steuern konntest oder per Spracheingaben konntest du die Hardware steuern, so rum. Aber auch, dass der Controller mit dir kommuniziert. Also wenn zum Beispiel ein Spiel zur Verfügung steht oder sowas, dass der Controller dir dann diese Info gibt. So habe ich das, glaube ich, verstanden. Mhm. Aber naja, seltsam. Mal gucken.
Es ist halt krass, wie Publisher und Entwickler einfach gerade auf diese Streaming-Geschichte abgehen. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen mit dieser xCloud Ankündigung von Microsoft, hast du das mitbekommen?
Ja.
Dass sie da die haben sogar so ein richtiges krasses Werbevideo rausgehauen, das glaube ich so 3 Minuten geht, wo sie auch so wie damals bei der Xbox One X die Zukunft im Streaming vorhersagen und nochmal ihre Rechenzentren zeigen und wie sie 4 Xbox One X's in einer Xbox irgendwie zusammengeschraubt haben und so quasi Leistung bringen wollen, da ihre Bandbreite nochmal hochgeschraubt haben, damit du quasi Forza Horizon 4 auf deinem Smartphone spielen kannst. Finde ich spannend, vor allem, weil es halt wirklich so aussieht, als ob die Entwicklung der Videospiele oder der Videospielindustrie halt in diese Richtung geht.
Auf jeden Fall.
Zumindest pochen die Entwickler darauf. Bin mir aber, wie anfangs erwähnt, echt nicht sicher. Ich beobachte das alles sehr, sehr, sehr skeptisch. Weiß nicht, ob das dann wirklich die Erfahrung ist, die ich haben möchte, wobei sie auch immer wieder gesagt haben, dass die Flaggschiff-Erfahrung immer noch die Konsole ist, wo du halt wirklich alles bei dir da hast und gar keine Latenz hast und keine Artefakte, sondern in hochauflösend und cool.
Ja, also du hast natürlich recht, gerade was die Bandbreite angeht und so, das ist alles gerade noch überhaupt nicht so, dass man sagen kann, okay, das wird funktionieren. So meine Theorie ist auch, dass sowas wie eine PlayStation 5 oder die Xbox, wie auch immer sie heißen wird, beides machen wird. Also, dass es sowohl eine Möglichkeit gibt zum Streamen, als auch, dass du halt ganz normale Datenträger hast. Alles andere wäre halt kompletter Schwachsinn. Und weiß ich nicht, ich kann mir halt vorstellen, dass solche Spiele, bei denen es nicht so krass auf Sekunden oder Eingaben in Sekundenbruchteilen ankommt, dass das da dann halt schon eine gute Alternative ist, wenn du, weiß ich nicht, einen seichten Puzzler spielst oder ein Text-Adventure oder sowas, dann geht das halt schon klar, glaube ich, auch via Stream. Und dass man damit, glaube ich, einfach so ein bisschen das Ganze halt anstoßen möchte. Also so stelle ich es mir vor. Ich glaube, dass auf kurz oder lang wird es dazu kommen. Streaming ist da, glaube ich, schon etwas, worauf alle oder viele Firmen gerade abzielen, verständlicherweise, weil wir sehen es bei Netflix und Co., dass es halt, oder Spotify auch ein gutes Beispiel, dass es halt einfach etwas ist, was zu unserer Zeit passt. Und ich glaube auch, was Spiele anbelangt, das wird das alles viel angenehmer machen. Das macht den Konsum halt noch entspannter. Und ich glaube, dass das irgendwann der Fall sein wird, wenn unsere Bandbreite gut genug ausgebaut ist, wir 5G etabliert haben, dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass wir Spiele live streamen und vielleicht nicht mehr selber spielen. Und dann aber auch diesen ganzen Hardware-Race nicht mehr haben, dass wir nicht immer wieder alles upgraden müssen, nach 7 Jahren wieder eine neue Konsole kaufen müssen. Und das, finde ich, ist durchaus eine Zukunft, die ich nicht schlimm finde. Also ich würde sagen, damit kann ich mich sehr gut abfinden, wenn dann erstmal die technischen Gegebenheiten da sind.
Meine Theorie ist ja, dass vor allem der Mainstream halt echt davon profitieren könnte, vor allem auch Microsoft, weil, naja, du kennst das ja, dass Leute zwar Bock haben auf Videospiele und das auch im Mainstream mittlerweile auch angenommen wird und man redet ja immer von diesem berüchtigten Satz Mitte der Gesellschaft angekommen. Aber wenige haben, glaube ich, wirklich Bock, sich eine 500-Euro-Konsole sich anzuschaffen. Und ich glaube, da ist die Hürde einfach viel, viel, viel geringer, wenn du auf deinem Smartphone dir einfach eine App runterladen kannst, dir für 10 Euro im Monat so ein Game Pass-Abonnement holst und da einfach die neuesten Spiele zwar nicht auf dem Niveau einer Konsole bei dir zu Hause, aber immer noch auf einem soliden Niveau, das einfach auf deinem Smartphone oder, keine Ahnung, auf irgendeinem anderen Device spielen kannst. Ich glaube, vor allem auch, wenn die Infrastruktur dann soweit ist, dass vor allem Länder, die, keine Ahnung, die jetzt nicht so krass
versorgt?
Genau, die nicht so krass versorgt werden mit halt den Konsolen. Ich glaube, Brasilien, Argentinien, das sind auch so Länder, wo halt alle Bock haben auf eine Konsole, aber wo Sony oder Microsoft da nicht so krass vorpreschen. Wenn du da halt einfach eine App hast, wo du halt legal Spiele dir ansehen kannst, spielen kannst und das mit einer sehr, sehr geringen Einstiegshürde, ich glaube, das wäre vor allem für diese Plattformhersteller wie Microsoft, Sony, Valve investiert ja jetzt auch sehr, sehr stark drin, dass das einfach ein richtig krasser Markt ist, den man angreifen kann. Aber wie gesagt, da sehe ich halt noch nicht die Infrastruktur für, beziehungsweise vielleicht bin ich auch nicht auf den aktuellen Stand, vielleicht ist das mittlerweile so weit, dass man, oder vielleicht hat Google auch mittlerweile eine Technologie, um das so zu komprimieren, dass man halt Spiele flüssig wiedergeben kann mit wenig Datenmengen. Keine Ahnung, wie das funktionieren wird, ist aber auf jeden Fall super spannend und eventuell auch die Zukunft des Gamings.
Ja, ich bin gespannt. Also ich würde es mir wünschen, dass das Ganze noch ein bisschen vorankommt. Wir haben ja schon Experimente gesehen, PlayStation Now etc. Und ja, einfach auch diese Convenience.
Was, ey, das ist richtig schlimm mit den Anglizismen. Scheiß Englisch. Ich bin da auch so drin.
Ja.
Verdammt.
Ja, diese Annehmlichkeit, dass du halt theoretisch ein Spiel auf deiner PlayStation spielst und dann unterwegs vielleicht fortsetzen kannst, je nachdem, was es für ein Spiel ist. Also genau das, was wir jetzt gerade mit der Switch halt natürlich par excellence haben, dass du das aber theoretisch auch irgendwann mit deinem Smartphone machen könntest, finde ich super. Also, oder keine Ahnung. Du hast jetzt gerade eine Sequenz auf deiner PlayStation, willst aber Feierabend machen, dann nimmst du dein Handy mit und guckst es, während du die Zähne putzt, noch zu Ende oder so, weißt du? Das, einfach diese Idee finde ich halt schön. Und ich bin gespannt. Ich hoffe, da wird sich ein bisschen was bewegen. Und ich werde auf jeden Fall, vielleicht nicht um 2 Uhr morgens am 19.03. zuschauen, aber zumindest danach werde ich mir angucken, was sie da so vorstellen. Wird spannend.
Nur der Vollständigkeit halber, ich glaube, Sony hat mit dem aktuellen Update halt wirklich so eine Funktion eingespielt, dass du dein Spiel auf dem Smartphone streamen kannst.
Stimmt, ja.
Also, dass du halt die PlayStation-App hast und da dein Spiel quasi auf die App übertragen kannst. Und wirklich auch so mit Touchscreen-Steuerung, ja, also dass du halt die Buttons halt auf deinem Smartphone gemappt bekommst und dass du dann halt damit spielen kannst.
Ja. Ich hab mir
ist grauenhaft.
Ja, nee.
Aber es ist echt mittlerweile eine Option, die du auswählen kannst.
Ja, das stimmt, ja. Jetzt, wo du sagst, ich habe mir sogar die Screenshots angeguckt, aber es sah einfach viel zu fürchterlich aus. Aber ja, theoretisch wäre es genau das, ja. Naja.
Mal gucken, vielleicht hören wir auf der E3 mehr zu Livestreaming. Was wir auf der E3 nicht zu hören bekommen werden, ist eine Pressekonferenz von Electronic Arts. Und das ist, glaube ich, auch okay, möchte ich ganz vorsichtig sagen. Ich glaube, EA und Pressekonferenzen auf der E3 waren bisher immer so eine Paarung, die nie so ganz funktioniert hat. Ich fand das immer ganz, ganz, ganz grauenhaft. Mhm. Und als ich die News gelesen habe, dass EA da dieses Jahr so ein bisschen chilliger auftreten möchte und keine PK vorstellen möchte, fand ich es jetzt gar nicht so schlimm, wenn ich ehrlich bin.
Ja, wenn man sich so ein bisschen zurückerinnert, letztendlich die letzten, weiß ich nicht, 2-3 Jahre E3 oder EA, E3, das war halt jedes Mal, ja, wir haben da ein Spiel, wir zeigen euch aber keine Bilder vom Spiel, weil wir es nicht können, sondern lassen Entwickler reden. Oder wir zeigen euch Behind-the-Scenes-Material, wie sie gerade dabei sind, das Spiel zu entwickeln. Aber wir zeigen euch das Spiel nicht, weil wir können es nicht. Und letztendlich ist es so, okay, ey, jetzt habt ihr halt keine PK, wo ihr genau das machen könnt. Ist in Ordnung. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich nicht so dramatisch. Aber ich finde halt trotzdem die Signalwirkung, die auch das wieder hat, nachdem Sony auch die Pressekonferenz abgesagt hat, beziehungsweise bei Sony ja sogar die ganze Anwesenheit auf der E3, was natürlich ein bisschen krasserer Schritt war. Aber dass jetzt auch EA so ein bisschen seine Kräfte spart und anscheinend halt nicht für irgendwie große Knalle-Anmeldungen, Ankündigungen dasteht, finde ich halt schon interessant. Ich glaube, man merkt einfach gerade, viele Firmen sparen sich jetzt gerade die Energie darauf auf oder dafür auf, dass jetzt demnächst eine neue Konsolengeneration angekündigt wird. Ich bin gespannt, wann es passiert, aber ich glaube, jetzt gibt es da fast gar keine andere Meinung mehr. Also es ist so klar, dass ja da im Hintergrund auf jeden Fall krass an irgendwas Neuem gewerkelt wird und viele Publisher auch einfach ihre Spiele und ihre Ankündigungen sich genau für diesen Moment dann aufbewahren oder aufsparen.
Ich glaube auch, dass einige einfach nichts haben aktuell. Also EA war immer so das beste Beispiel, dass sie Sachen gezeigt haben, wo du halt ganz genau gemerkt hast, okay, Leute, was ihr uns da gerade zeigt, das ist absolut nichts und ihr wollt irgendwie strecken und ihr nutzt diese PK im Grunde halt wirklich nur, um im wahrsten Sinne des Wortes Werbung zu machen, um euch halt irgendwie nochmal ins Gespräch zu bringen und damit Journalisten hier reinkommen und darüber berichten, dass EA gerade irgendwas macht und natürlich dann auch diese Fläche nutzen, um halt diese typischen Titel nochmal anzupreisen, wie FIFA, NHL und hast du nicht gesehen. Aber das war halt nie so wirklich was. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass EA sich das dieses Jahr auch gedacht hat, ey, wir haben halt gerade nichts, außer das neue Star-Wars-Spiel von den Titanfall-Machern.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Zumindest das könnten sie ja zeigen, weißt du? Also gerade mal ein bisschen.
Ja, aber reicht das für eine Pressekonferenz?
Ja, gut, nee, wahrscheinlich nicht. Aber gut, dann hast du halt dein FIFA, also es wäre halt so wie jede EA-PK jemals. Also ja, nein, es würde sich nicht lohnen.
Ohne Scheiß, und wir brauchen nicht noch eine EA-PK, wie wir sie bisher immer hatten. Deswegen, ohne Scheiß, ich bin mega happy, wenn dieses Star-Wars-Spiel bei Microsoft zum Beispiel so einen geilen Slot bekommt, wo sie halt echt so 10 Minuten darüber sprechen, geiles Material zeigen und dann zack, das nächste Spiel angekündigt wird oder gezeigt wird. Und EA da sich einfach nur bei den anderen Publishern platziert mit ihren geilen Sachen. Mhm. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass da jetzt, dass ich dem großartig hinterher trauere. Das ist, glaube ich, ganz gut so.
Ja. Nee, da hast du recht. Was aber nicht so gut ist, ist Steam im Moment. Und das wird jetzt wahrscheinlich ein größeres Ausholen, um diese News einfach zu erfassen. Und zwar ist ein Vergewaltigungsspiel namens Rape Day bei Steam aufgetaucht oder auf der Steam-Plattform aufgetaucht. Es stand nicht zur Verfügung zum Kauf, aber es wurde quasi via Steam Direct eingereicht von dem Entwickler. Und Steam hätte es freigeben müssen zum Kauf. Hat es letztendlich nicht gemacht, aber da komme ich gleich erst zu. Genau, dieses Spiel Rape Day ist eigentlich sowas wie eine Visual Novel. Die spielt in einer Zombie-Apokalypse, aber die Prämisse vom Spiel ist, dass du dich nicht um diese Zombie-Apokalypse scherst, sondern dass du diesen Deckmantel der Zombie-Apokalypse dazu nutzt, dass du Leute vergewaltigst und ermordest. Und das ist einfach nur abartig hoch 10. Keine Ahnung, ich weiß weder, wie man auf diese Idee kommt. Die Bilder, die dazu veröffentlicht wurden, sind wirklich ekelerregend. Also da gibt es gar kein anderes Wort für. Ganz, ganz schlimm. der Grund dafür, dass es halt dazu noch so einen großen Shitstorm gab, ist halt einfach, dass zwar Steam nicht dieses Spiel freigegeben hat zum Kauf, aber trotzdem diesem Spiel eine Fläche geboten hat. Also du konntest dir trotzdem ja schon den Eintrag bei Steam anschauen. Und da sind halt ganz, ganz viele Spieler verständlicherweise meiner Meinung nach auch auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, warum findet so ein Spiel den Weg auf Steam? Und das Schlimme ist dann, dass dieses Spiel wirklich eine gute Woche lang auf dieser Plattform stattgefunden hat oder sogar ein bisschen länger und dass Steam erst dann reagiert hat, dann wurde das Spiel zwar auch runtergenommen, wo du dann denkst, hey, okay, sie haben es dann ja, zumindest haben sie darauf reagiert und den richtigen Schritt unternommen. Das Problem ist dann wieder an der Sache, dass sie ein Statement auf dem Blog veröffentlicht haben, wo sie halt nicht irgendwie sich klar positionieren, sondern einfach nur sagen, warte mal, da muss ich jetzt gerade mal zitieren, dass sie es deshalb runtergenommen haben, weil dieses Spiel unvorhersehbare Kosten und Risiken birgt. Wo ich mir denke so, what? Warum positioniert man sich da nicht? Warum sagt man nicht einfach nur, ey, passt auf, dieses Spiel ist nichts, wofür Steam steht. Vergewaltigung, Sexismus, der Kram muss einfach weg von Steam. Nein, unvorhersehbare Kosten und Risiken. Das klingt wie so eine richtige Wischiwaschi-Firmenboss-Aussage, der sich halt bloß nicht gegen irgendeine Seite stellen will, was ich ganz schön lahm fand. Also kein cooles Statement, keine coole Reaktion von Steam nach diesem Spiel und nach dem ganzen Shitstorm, der eigentlich auf die eingeprasselt ist.
Ey, das ist so traurig, dass sich alles mal anzusehen und zu beobachten, was bei Steam gerade abgeht. Ich glaube, Steam hat einfach ein grundsätzliches Problem, was die Strukturen innerhalb dieser Firma angeht. Man weiß ja mittlerweile, dass das Valve eine Firma ist, die halt sehr, sehr, sehr flache Hierarchien hat, dass Leute in jedem Bereich großartig mitdiskutieren können, mitbestimmen können und so quasi eine Art Firmenpolitik oder Firmenatmosphäre geschaffen wurde, die so eigentlich das Zusammenarbeiten und das und die Philosophie dieser Firma auf eine interessante neue Ebene bringt. Aber wenn man sich das so ansieht, was bei Valve so die letzten Monate und Jahre so abgeht, ey, ohne Scheiß, ich raff das mittlerweile nicht mehr. Mhm. Dass du bei so einem, dass das Schlimme ist, dass du jetzt mittlerweile mit dieser News eine sehr drastisches Beispiel einfach hast, wo es einfach 100% klar ist, wie man darauf reagieren muss. Und natürlich ist es immer einfach für uns, das zu kommentieren, weil wir einfach nicht drinstecken in dieser Firma und nicht genau wissen, wie die Organisation innerhalb dieser Firma vonstatten geht. Aber für Außenstehende, die sich das alles angucken und das objektiv hoffentlich bewerten und sich das alles genau ansehen, ey, ohne Scheiß, wie zum Teufel kannst du ein Spiel noch großartig nicht in Schutz nehmen, aber erklären, dass Vergewaltigungsthemen drin hat, dass das halt auch explizit halt wirklich propagiert, dass das damit wirbt. Es hat Vergewaltigung im fucking Namen. Wie das erstens auf der Plattform überhaupt erscheinen kann und zweitens dann auf so eine lapidare Art und Weise darauf reagieren kann, ohne Scheiß, das kommt bei mir irgendwie nicht an, ich raff's einfach nicht. Ich kann es ein Stück weit verstehen, dass mittlerweile mega viele Spiele einfach reinkommen und man einfach reaktionär reagiert und immer schauen muss, okay, was kommt rein und dementsprechend müssen wir kuratieren. Davon sind sie ja leider mittlerweile weg, dass sie halt von Grund auf erst einmal Spiele sich anschauen und dann online stellen. Aber dass dem Ganzen immer noch so eine Plattform gegeben wird und nicht von Grund auf gesagt wird, ey, sorry, dass das bei uns erschienen ist, wir verteufeln das zutiefst, es fliegt sofort raus, stattdessen kommt halt irgend so eine halbgare und sehr, sehr komische Meldung rein, ein Statement, das auch sehr schwammig einfach formuliert ist, was bedeutet unvorhersehbare Kosten und Risiken? Was wollt ihr uns genau damit sagen? Was ist die Message jetzt? Die Message sollte einfach sein, das Spiel ist scheiße, die Themen sind scheiße und das verteufeln wir, das repräsentieren wir hier nicht und es hat hier nichts zu suchen. Deswegen, ich verstehe es einfach nicht.
Ja, ey, keine Ahnung, auch das klingt halt wirklich wie, uns ist es eigentlich scheißegal, was da auf der Plattform läuft, solange es uns Geld einbringt, ohne Risiko. So genau das sagt das mehr oder weniger aus, was halt einfach eine geschäftsgetriebene Äußerung ist, aber keine, die irgendwie menschlichem Sinn und Verstand entspricht. Also ich, keine Ahnung, ich bin da auch ganz schön entsetzt gewesen, als ich das gelesen habe. Man muss auch noch mal dazu sagen, dass Steam oder Valve vor im Juni 2018 die ihre Tore quasi so ein bisschen geöffnet hat. Weil es gab davor relativ viel Kritik, weil Valve sowas wie sexuelle Inhalte ganz und gar verboten hat. Also selbst wenn es jetzt, sage ich mal, ein unverfängliches, so ein Anime-Sex-Spielchen oder sowas ist, was jetzt nicht irgendwie krass anecken würde oder sowas. Solche Spiele wurden auch immer direkt ausgefiltert. Und da gab es dann halt auch viel Kritik. Dann gab es einen Schul-Amoklauf-Simulator oder ein Schul-Amoklauf-Spiel, das dann wiederum auch wieder auf Steam gelandet ist, im Kontrast dazu. Und das dann auch wiederum für einen Shitstorm gesorgt hat. Und dann hat sich Valve irgendwann gedacht, okay, pass auf, jetzt machen wir es so. Wir nehmen einfach die Hände von der Tastatur und lassen einfach alles mal auf uns einprasseln. Jedes Spiel, das reinkommt, findet erstmal seinen Weg auf Steam. Es muss dann allerdings noch einmal freigegeben werden, damit es auch zum Kauf dasteht. So ist gerade das Konzept. Das Problem ist aber halt an der Sache, dass du dadurch solche Spiele wie Rape Day, die halt auf jeden Fall nicht auf eine Plattform wie Steam gehören, dass du denen dadurch aber dann auch ihren Platz erstmal bietest. Selbst wenn du sie nicht zum Kauf anbietest, dieses Spiel hat quasi dadurch jetzt einen sehr großen Werbeeffekt gehabt. Und das ist halt absolut verwerflich. Das darf auch aus einer geschäftlichen Richtung einfach nicht so durchgewunken werden. Und ja, ich hab letzte Woche ja auch schon mich so ein bisschen über Steam aufgeregt, was so diese ganzen Review-Bombs angeht. Was ja auch ein großes Problem von Steam ist. Wir hatten das jetzt gerade bei Devotion, ne, was ja durch chinesische Spieler gereviewbombt wurde, letztendlich dann dadurch auch noch aus dem Steam-Store entfernt wurde. Wir hatten aber auch Metro und wir hatten viele Beispiele von ein paar Monaten davor oder Jahren davor. Es geht ja schon sehr lange. Was halt einfach auch zeigt, auch dieses System ist halt nicht so richtig durchdacht. Und da muss man jetzt aber zumindest sagen, weil das sind Review-Bombs, da geht jetzt Steam zumindest ein bisschen gegen vor. Das ist auch eine ganz frische, aktuelle News, dass sie da jetzt so ein bisschen die Parameter verändern, dass du, das ist ein Algorithmus, dass Steam einen Algorithmus anwendet, der den Leuten von Valve signalisiert, wann Off-Topic-Reviews auf ein Spiel einprasseln. Also die jetzt nicht thematisch irgendwas mit dem Spiel an sich zu tun haben, sondern mit einem Umstand, der dieses Spiel umgibt. Und dann wird sich ein Mitarbeiter von Valve einschalten, wird sich das anschauen und dann könnte derjenige sagen, okay, das ist ein Off-Topic-Review-Bomb und dann setzen für eine gewisse Zeitspanne einfach alle Reviews aus, sowohl positive als auch negative als auch neutrale. Und das ist so ein bisschen der Weg, den Steam gerade geht, was ich witzigerweise letztes Mal auch gesagt habe, dass ich genau so ein System halt sinnig finde, dass Valve sowas machen müsste, dass sie halt für eine gewisse Zeit einfach die Bewertungen freezen müssen, wenn sie merken, okay, da geht es jetzt gerade ganz klar um einen Review-Bomb, das nichts mit dem Spiel zu tun hat. Also zumindest da zeigen sie so ein bisschen Bewegung, aber auch dieses Steam Direct, was jetzt halt die Kontroverse um Rape Day ausgelöst hat, da sollte man sich auch noch mal überlegen, ob das so Sinn macht. Also dann sollen sie dieses quasi, wenn ein Spiel eingereicht wird, ist es ja in Ordnung, dass Steam sich erstmal alles anguckt, aber dann sollen sie vielleicht diesem Spiel nicht direkt schon eine Plattform bieten, sondern quasi erst nach der Freigabe taucht auch dieses Spiel erst bei Valve, bei Steam auf. Das macht in meinen Augen viel mehr Sinn und würde sowas halt unterbinden. Und das ist halt so eine Sache, die ich halt nicht ganz verstehe. Du hast natürlich recht, dadurch, dass wir jetzt nicht der Chef von Valve sind, das ist ein großer Apparat, das ist natürlich auch nicht so leicht zu steuern, wie wir beide, die jetzt am Mikrofon sitzen und eine klare Meinung sagen können. Aber weiß ich nicht, wenn man sich das jetzt anschaut, ist das für mich eigentlich die einzig richtige Reaktion. Also man hätte sich eigentlich klar positionieren sollen, weil das ein Thema ist, das einfach menschenverachtend ist und nicht schön ist. Und da kann man meiner Meinung nach auch keine zweite Meinung zulassen. Auf der anderen Seite sollte man halt auch dieses Steam Direct ein bisschen überarbeiten und sich da vielleicht noch mal überlegen, okay, auch das ist noch nicht der richtige Weg. Ich verstehe, warum sie da so rumtänzeln und quasi, sie wollen ja jeden glücklich stellen, jede Spielerschicht, jede Käuferschicht, damit sie bloß niemandem auf die Füße treten. Das kann man aus einem wirtschaftlichen Gesichtspunkt verstehen. Aber rein auf der menschlichen und sinnigen Ebene sollte man halt sagen, nee, so ganz ist dieser Weg auch noch nicht richtig. Und ich hoffe, dass sie da demnächst noch mal nachgreifen und diese Regelungen um Steam Direct auch noch mal ein bisschen anpassen.
Ja, deswegen finde ich diese ganze Konkurrenzgeschichte mit Epic jetzt so unfassbar wichtig einfach, dass da jetzt, auch wenn da super viele Leute angepisst sind, dass da jetzt ein neuer Store wiederkommt mit einem neuen Login, mit einem neuen Account und mit einer neuen Bibliothek, aber dieser Konkurrenzkampf, dieser Wettbewerb ist einfach so wichtig, Mann, das ist so unheimlich wichtig, damit Steam einfach nicht mehr das Gefühl hat, okay, man kann jetzt quasi machen, was man will und man ist immer noch der Platzhirsch. Das sind sie natürlich noch, aber sie spüren langsam den Druck. Und ich glaube auch, das ist jetzt nur meine persönliche Theorie, dass diese Funktion mit den Review-Bombs halt echt dadurch kam, dass sie halt versuchen, okay, wir müssen jetzt irgendwie darauf reagieren. Ich meine, das Problem, das besteht ja jetzt nicht seit ein paar Monaten, das gibt's ja schon seit Jahren, dass Entwickler damit zu kämpfen hatten, dass irgendwelche Spieler, die wegen irgendwas anderem angepisst waren, auf die Homepage gegangen sind und das Spiel einfach downgevotet haben, was eigentlich nichts mit dem Spiel zu tun hat. Und Epic ist halt eine Plattform, die auf dieses Review-Ding eigentlich komplett verzichtet. Und ich glaube, das sind einfach so Synergien, die gerade entstehen, vielleicht auch unbeabsichtigt, aber auf jeden Fall gibt's halt diesen Wettbewerbspush, den ich jetzt als Konsument irgendwie so ein bisschen spüre und merke und was einfach wichtig ist. Da frustriert es mich umso mehr, um die Negativität auf die Spitze zu treiben, dass der Epic Store dann immer noch so scheiße ist. Da gibt's mittlerweile eine Suchfunktion.
Bei Epic Store, also, ich war schon länger nicht mehr da, ich kann es dir nicht sagen.
Ey, es gibt ich das letzte Mal geguckt habe, gab es nicht mal eine Suchfunktion. Mhm. Okay, jetzt gibt es eine Suchfunktion, sehe ich hier gerade.
Sehr gut, siehst du,
gleich. Ey, ohne das ist so wichtig, dass ich hoffe, Epic ist sich deren Position und deren Rolle bewusst, dass sie da eine Plattform liefern, die halt wirklich einen kompletten Gegenentwurf zu Steam halt einfach darstellt. Und der Gedanke ist ja auch geil. Also wenn du dir die Seite anguckst, auf dem ersten Blick ist es halt cool, dass du halt eine schön kuratierte Seite einfach hast mit geilen Spielen. Aber da muss einfach mehr kommen. Und ich glaube, sie sind auf dem richtigen Weg. Deswegen bin ich noch positiv gestimmt, was das angeht. Was ich einfach sagen möchte, dass genau das notwendig ist, um Valve hoffentlich auf die richtige Bahn zu bringen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es halt nur schade, dass sie sich da nicht so richtig positionieren. Ich glaube auch nicht, dass sie jetzt quasi das Spiel unterstützen wollten oder sowas. Ich glaube, da ist halt einfach was schiefgelaufen. Nein. So würde ich es jetzt einfach mal hinstellen. Aber es ist halt einfach traurig. Es sendet die falschen Signale. Und das Allerwitzigste daran ist eigentlich jetzt alles, was so im vergangenen Monat oder in den vergangenen zwei Monaten passiert ist, was so die Shitstorms rund um Steam ausgelöst hat. Das ist halt alles letztendlich Werbung für Epic Games. Das ist wie ein Trailer, gerade den Steam veröffentlicht. Ja. So sagt, hey, okay, wir sind scheiße, geht doch zur Epic Games Store. Und das ist halt, ja, sie müssen reagieren. Sie haben jetzt einfach einen gewissen Druck, das ist gut. Und ich hoffe, dass jetzt sowas wie die Reaktion auf die Review-Bombs, dass das zeigt, dass Steam willens ist, halt auch da an sich zu arbeiten, weil sie sind halt faktisch der derzeit noch bessere Store, sie haben natürlich eine größere Spieleauswahl, sie haben viel mehr Features, aber trotzdem sind sie nicht unantastbar, was sie jetzt halt wieder dadurch ein bisschen unterstreichen. Mal gucken, ich bin gespannt.
Ach ja, ey, keine Ahnung. Man kann natürlich sagen, ey, sie wollten es nicht und natürlich sind wir uns sehr, sehr, sehr sicher, dass sie andere Werte vertreten. Das Problem ist halt einfach, dieses Beispiel ist einfach viel zu drastisch. Ja. Es ist einfach viel zu krass. Es ist einfach ein Ding, da gibt es keine zwei Meinungen, wie du es vorhin schon gesagt hast. Und deswegen, ey, das macht mich gerade ein bisschen sauer.
Ja.
Ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen runterkommen. Tief Luft holen, ich hole mir jetzt was zu trinken und dann reden wir erst einmal über die Spiele, die wir zuletzt gespielt haben. That's real good.
Ja, Ilias, schönere Dinge sind relativ. Denn mein erstes Spiel, das ich spielen musste, das ist eine traurige Geschichte. Ich musste es für Game 2 spielen.
Oh nee, Basti, wir brauchen jetzt unbedingt mehr positive Vibes jetzt.
Nee, ich muss noch mal kotzen. Ich muss das jetzt erstmal aus meinem System raus, weißt du, und dann kann ich mich den schönen Dingen widmen.
Na gut.
Ich habe Left Alive gespielt. Alter, und Left Alive ohne Mist. Also ich hatte, bei den ersten Trailern hatte ich schon ein ungutes Gefühl in der Magengegend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich hatte so die stille Hoffnung, ich habe ja auch Metal Gear Survive und Fallout 76 für Game 2 gemacht. Und beide Spiele waren so. Also Metal Gear Survive, muss ich sagen, war sogar echt ganz gut. Dafür bin ich bekannt, dass ich das so ein bisschen über den Klee gelobt habe. Aber ich muss sagen, ey, I don't feel ashamed. Das ist echt ein anständiges Spiel, wenn man erstmal das schlechte Äußere so herausfiltert. Fallout 76, das war für mich das wesentlich schlechtere Spiel, aber es war auch da noch, es hatte so seine Stärken. Man hatte da seinen Spaß, wenn man sich auf gewisse Dinge konzentriert hat. Bei Left Alive kannst du das vergessen, Mann. Ich hatte genau eine Minute lang die Hoffnung, dass das Spiel gut ist. Und danach war es einfach nur ein Strudel der Scheißigkeit, der Abartigkeit, des schlechten Game Designs. Es ist fürchterlich.
Okay. Ey, ohne Scheiß. Ich, bevor die ganzen Tests kamen und bevor ich deine Meinung zugehört habe, ich war wirklich kurz davor, mir das zu kaufen.
What? Warum?
Ich war
es
wirklich,
kostet
ich war
60 kurz, Euro.
Ja, und dann habe ich den Preis gesehen und hab mir gedacht, okay, holy shit, dann muss es halt richtig, richtig gut sein. Dann warte ich lieber mal ab.
Ja.
Schnitt.
Nope.
Das komplette Ding wird einfach verteufelt bis zum geht nicht mehr. Und wenn ich mir so die Szenen ansehe, wenn ich mir das Gameplay ansehe, muss ich halt leider sagen, ey, vollkommen zu Recht, aber da wirst du, glaube ich, mehr zu sagen können. Du hast leider, muss man glaube ich sagen, sehr viel Zeit mit dem Spiel verbringen müssen.
Ah, es geht. Ich hab, glaube ich, einen Arbeitstag mehr oder weniger drauf rein investiert. Und Gott sei Dank war es ein Arbeitstag. Ich hätte das niemals in meinem. Also, ich hätte das, glaube ich, wirklich nach diesen, weiß ich nicht, ersten 5 Minuten ausgemacht, wenn ich es privat gespielt hätte. Weil sich schon da gezeigt hat, es ist einfach nur ein beschissenes Spiel. Einmal nur ganz kurz, um auszuholen: Left Alive basiert auf dem Front Mission Universum. Das ist so eine Square Enix Serie mit so einem Mech, ja, die heißen da Banzer, wo du so strategisch eigentlich spielst. Du hast so eine Karte, es ist rundenbasiert und ein bisschen Rollenspielelemente. War damals total cool. Auf der PlayStation wusste ich nämlich oder weiß ich noch, dass ich immer Front Mission 3 spielen wollte. Das ist, glaube ich, das erste Front Mission, das so auch in den Westen gewandert ist. Und um diese Serie ist es aber lange still gewesen und jetzt dachte sich irgendwie Square Enix, hey cool, lass doch mal ein Spiel draus machen, was überhaupt nichts mit der Serie zu tun hat. Wir machen da jetzt ein Third-Person-Schleichspiel draus. Und es ist halt echt schade, weil man sieht das Artwork kommt von Yuji Shinkawa, der unter anderem für die Metal Gear-Reihe verantwortlich war, was das ganze Artwork und Charakterdesign angeht. Und dann ist auch noch ein Director drauf, der halt von From Software kommt und für die Armored Core-Reihe verantwortlich war. Also ist auch so ein Mech-Action-Spiel. Ja, aber letztendlich, wenn du spielst, weder die Geschichte noch das Universum interessiert dich groß, weil die Geschichte echt, ja, man kann es vergessen, also es ist nicht der schlechteste Aspekt, die Geschichte ist schon halbwegs okay, aber da bleibt einfach nichts im Gedächtnis. Aber das Allerschlimmste ist einfach das Spielprinzip. Es ist ein Stealth-Game, das dir aber überhaupt nichts zur Hand gibt, was ansatzweise Stealth-Gameplay forciert. Also der schlimmste Witz an der ganzen Sache, ich stehe vor meinem ersten Gegner, man kennt diese Situation aus allen Stealth-Games jemals. Du stehst vor einem Gegner, der natürlich in die andere Richtung guckt, der dich auch nicht hört, weil du gerade angeschlichen kommst. Und da stehst du vor dem Gegner und ich dachte so, hey, jetzt müsste ein Tutorial-Tipp kommen, wie ich denn diesen Gegner leise ausschalte. Weißt du, so dieser Move, so Genickbruch oder Messer in Hals oder keine Ahnung was. Aber es gibt nichts. Es gibt keine Option, Gegner leise auszuschalten. Du kannst Das Einzige, was du machen kannst, also es gibt zwei Varianten. Du könntest ihn einmal so einen Nahkampfangriff verpassen, aber das Einzige, was passiert ist, du gibst ihm so eine Backpfeife, so mit der Rückhand, ja, und musst 5-mal auf ihn einschlagen, damit er dann irgendwann auf dem Boden liegt und auch dann musst du noch mal auf ihn eintreten. Also nicht unbedingt das Leiseste, was du machen könntest. Die Alternative ist, du findest vorher ein verdammtes Rohr. Und du nimmst dieses Rohr und schlägst damit auf ihn ein, damit er nach 3 Schlägen kaputt ist. Und das ist dann die leise Variante? Es macht einfach gar keinen Sinn. Es ist einfach nur. Und das Level-Design, du hast nicht so dieses. Das klassische. Entschuldigung, es ist gerade nur Kotzen. Dieses Level-Design, ja. In normalen Stealth-Games ist ja der Reiz an der Sache, dass du halt überall, egal wo du lang gehst, du hast eine gewisse Herausforderung. Da geht ein Soldat seines Weges, der hat so eine Route oder da steht einer an der Wand. Und die Frage ist nicht, ob ich daran vorbeikomme, sondern die Frage ist, wie komme ich daran vorbei? Ich habe gewisse Möglichkeiten, ich habe Ablenkungsmanöver, keine Ahnung, Splinter Cell, konnte ich, wenn es ein enger Gang ist, mich irgendwie an die Decke klemmen und dann von oben runterfallen. Und du hast normalerweise so viele Möglichkeiten und das ist der Reiz an der Sache bei Stealth Games, ja. Und hier hast du keine Option. Du kannst dir Dinge craften, da ist ein ganzes Survival-Spiel dahinter quasi. Du kannst Rohstoffe sammeln, daraus dir dann Sachen bauen. Aber alles, was du bauen kannst, sind größtenteils irgendwelche Granaten, Explosionsfallen oder so eine Scheiße. Also alles, was nur so für offensiven Kampf da ist, was dir nicht so richtig viel bringt. Und das Problem ist, die Sachen, die du hast, um so Ablenkungsmanöver oder irgendwas zu machen, das sind leere Flaschen. Und dann gucken die Gegner einmal dahin, aber bewegen sich auch nicht. Also du kommst nicht mal an denen vorbei. Das bedeutet, du hast keine Option, mit den Gegnern zu interagieren, sondern du musst dir immer den Weg suchen, der halt am wenigsten Gegenwehr bietet. Also wo vielleicht nur ein Gegner ist, den du mal eben gerade im Rohr umboxen kannst. Und ich war einfach, ganz ehrlich, ich will gar nicht mehr drüber reden. Es ist einfach nur echt beschissen. Ich könnte dir keine einzige Sache in diesem Spiel nennen, wo ich sage, hey, die ist ganz cool. Weil ich mag normalerweise auch manchmal ganz gerne so mittelmäßige Spiele. Und nein, Metal Gear Survive ist kein mittelmäßiges Spiel, das ist sogar ein gutes Spiel. Aber bei Left Alive gibt es gar nichts. Es gibt wirklich nichts, gar nichts daran, was mich ansatzweise reizt, das auch nur eine Sekunde weiterzuspielen. Und damit ist mein Rant jetzt off. Puh, das tat gut.
Vielen, vielen Dank, lieber Sebastian, für diese Eindrücke zu Left Alive. Ja. Ich finde das echt ein bisschen. Ich muss, wenn ich mir das so anhöre, ich muss echt so ein bisschen an die Entwickler denken. Die tun mir echt ein bisschen leid. Ich glaube nicht, dass sie alle kein Talent haben und einfach das Bestmögliche getan haben, sondern ich glaube, das war einfach nur so ein Projekt, das man innerhalb von einem Jahr, eineinhalb Jahren irgendwie schnell durchboxen musste und dementsprechend dann halt so ein Projekt rausgekommen ist. Das ist halt ein Jammer, wenn man sich da stellenweise anguckt. Ich habe mir deinen Game-2-Beitrag angesehen und ich war original schockiert, wie die Explosionen aussehen.
Schlimm, oder? Echt wahnsinnig.
Und das finde ich, das kann ich übrigens jedem mal empfehlen, bei Game 2 nochmal reinzuschauen. Da hat Sebastian das auch nochmal dargelegt, seine Gedanken zu Left Alive und da auch mit sehr interessanten visuellen Beispielen. Und dass du da halt stellenweise mit solchen Effekten daherkommst bei einem Spiel, das stellenweise auch gar nicht so schlecht aussieht auf dem ersten Blick, aber sein wahres Gesicht halt wirklich zeigt, wenn du halt dich mit dem Spiel beschäftigst und ein bisschen reinguckst und da genauer mal hinschaust. Ey, es ist super schade. Und ich glaube einfach, dass die Entwickler da einfach nicht genug Zeit hatten oder kein Budget hatten und das halt einfach schnell rausrotzen mussten, weil halt irgendwas für Anfang, für das erste Quartal 2019 halt noch irgendwas rausgehauen werden musste.
Ja, klar.
Fand ich super schade, aber man sollte halt ganz klar sagen, ey, bloß die Finger weg davon.
Ja, genau.
Ich habe keine Sekunde gespielt und ich finde es einfach nur grauenhaft.
Ja, auch solltest du auch nicht. Ohne Mist, das ist wirklich Körperverletzung. Also, das würde ich nicht mal mit der Kneifzange, nicht mal für einen Euro auf den Grabbeltisch, einfach nicht die Zeit verschwenden in dieses Spiel. Es ist von vorne bis hinten nichts daran, was ansatzweise einen Reiz bietet. Und natürlich hast du recht, kein Entwickler der Welt würde sich hinsetzen und sagen so, oh ja, okay, jetzt mache ich mal ein richtig beschissenes Spiel, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Natürlich nicht. Da wird was schiefgelaufen sein. Vielleicht haben sie in der Entwicklung einmal das Spielprinzip umgeworfen. Sie wollten erst ein Survival-Spiel machen, dann ein Stealth-Game, dann haben sie beides gemischt. Keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall ordentlich was schiefgegangen. Aber man muss halt einfach sagen, nee, gerade für 60 Euro never ever. Und es tut mir ein bisschen leid, irgendwie Square Enix hat nicht so einen richtig guten Lauf, finde ich. Die hatten ja auch hier A Quiet Man oder wie das heißt. Was auch schon eine ziemliche Gurke sein soll, was ich nicht angefasst habe, Gott sei Dank.
Ich habe richtig Bock, The Quiet Man zu spielen.
Da ist so eine gewisse perverse Neugierde, ja, aber ich weiß nicht, ob ich mir das antun will.
Das trifft's erschreckend gut, diese Aussage. Das ist eine perverse Neugier.
Ja, Also Square Enix hat gerade keinen so guten Lauf. Schade.
Nennen wir mal das letzte geile Square Enix-Spiel.
Ey, laut dir Kingdom Hearts 3.
Naja. Da habe ich, ich habe es ja mittlerweile durchgespielt und habe da auch sehr zwiegespaltene Gefühle, was Kingdom Hearts 3 angeht. Aber das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Ich will über dieses Spiel echt nicht mehr nachdenken. Es ist einfach, ich bekomme Kopfschmerzen.
Oha, okay, es klingt auch nicht so viel besser. Ja, okay, aber wenn das, warte mal. Ich guck gerade auf die Liste. Ich hätte jetzt gesagt
Final Fantasy 15?
Ja, aber geil auch nicht. Es war gut. Es war okay.
Ja, ich erinnere mich, dass du richtig drauf steil gegangen bist.
Ja, gut, aber auch mit diesem auch da war wieder so eine gewisse perverse Neugier oder ein gewisser Spaß daran, dass du halt gemerkt hast, dass nichts so richtig ineinander greift. Es war nicht schlecht, das will ich nicht sagen, aber es war halt auch alles nicht so richtig fein geschliffen. Aber ich hatte Spaß, auf jeden Fall. Aber richtig, richtig gut, keine Ahnung, würde ich sagen, vielleicht Life is Strange oder das erste Hitman oder sowas. Ich glaube, das wäre jetzt so das letzte. Ja gut, Tomb Raider darf man auch nicht vergessen, die sind auch immer gut.
Ja. Oh, stimmt, ja. Na gut.
Mach du mal mit was Besserem weiter, bitte.
Na gut, ich mache weiter mit einem Spiel, auf das wir beide, glaube ich, schon seit Ewigkeiten warten.
Oh, ja.
Und zwar nennt sich das Sky. Sky ist das neue Spiel von That Game Company, von den Journey-Machern. Das hier noch gar nicht veröffentlicht wurde. Ich habe lustigerweise oder glücklicherweise eher gesagt eine Beta-Einladung bekommen, um mir das Spiel auf den iOS-Plattformen ein bisschen anzusehen. Was ich gar nicht wusste, Sky ist schon in einigen Bereichen auf dieser Welt schon offiziell erhältlich. Mhm. Also vor allem in so Ländern wie Neuseeland. Das sind immer so, das habe ich mir ein bisschen angelesen, das sind so Testländer, wo du stellenweise dein Spiel soft launchst. Und da so ein bisschen das alles so auf die Probe stellst, um das dann für die Kernmärkte, für USA, Europa wirklich richtig zu launchen, was ich super interessant und spannend finde.
Das machen die, glaube ich, weil die Einwohnerzahlen da so klein sind, oder? War das nicht so, dass es eine kleinere Schicht ist, die es betrifft oder so?
Ich glaube schon. Und man konnte sich vor Ewigkeiten, ich glaube, man kann das immer noch machen, also wenn ihr interessiert seid, dann könnt ihr es durchaus mal versuchen, euch eine Beta-Einladung zu holen, indem ihr euch einfach dafür anmeldet. Ich glaube, für den Newsletter müsst ihr euch anmelden bei That Game Company. Und die letzten Tage kam die Einladung rein, dass ich mir das für iOS, also für mein iPhone, runterladen kann. Habe ich gemacht und
Oh nein. Nein, nicht noch eine Enttäuschung. Das kann man, ich nicht verkraften.
Ich kann dich beruhigen. Sky ist wunderschön. Es ist genau das, was du dir von einem That Game Company Spiel eigentlich erhoffst. Es ist schon fast zu nah an diesem Muster, das du von That Game Company kennst. Hm. Also das Spiel startet wirklich nahezu identisch wie Journey. Hm. Du hast so eine Figur, die stellenweise noch vermummt ist und du läufst ein Stück auf Sand. Und plötzlich zoomt die Kamera raus und in der Ferne siehst du ein riesiges Schloss, wo halt ein riesiger Lichtstrahl nach oben steigt. Und du denkst dir, okay, ist das jetzt Journey? Ist das jetzt ein Spin-off? Wenn du es ganz gemein formulieren möchtest, könntest du sagen, dass das ein Rip-off ist. So krass und stark sind die Parallelen zu Journey. Und das zeigt sich halt vor allem auch im Gameplay oder beziehungsweise in der Vision des Spiels. Denn die ist mal wieder hervorragend, die Atmosphäre ist wunderschön, das Konzept des Spiels ist geben. Und Sky ist halt mehr so ein Spiel, das auf diese soziale Komponente einfach fußt. Journey war ja auch so ein Experiment, wo du auch mit anderen Spielern gespielt hast, wo du aber keine Ahnung hattest, okay, wer sind diese Spieler eigentlich? Die wurden ja einfach zufällig in das Spiel reingeholt. Mhm. Und Sky nutzt dieses Konzept und versucht das Stück für Stück weiterzuentwickeln. Das bedeutet, dass du verschiedene Spieler hast, die du nicht kennst, die aber deine Welt beitreten. Du kannst mit diesen Spielern das erste Mal auch so wirklich interagieren und gemeinsam auf Erkundungen gehen. Du kannst Rätsel lösen. Bevor ich zu diesem Punkt komme, erst einmal so grundsätzlich, das Spiel habe ich auf Mobile gespielt. Das ist so die größte Änderung. Und das ist auch so der größte Selling Point von That Game Company, dass sie das erste Mal ein Spiel veröffentlichen wollen, das eine möglichst breite Masse zur Verfügung steht. Und da haben sie gedacht, okay, Mobile ist einfach die logischste Plattform, weil Smartphone, das hat einfach fucking jeder. Und jeder kann das Spiel potenziell spielen. Es ist kostenlos, es soll kostenlos sein. Und dementsprechend hast du da eine Spielerbasis, die halt unheimlich groß ist und dem Konzept dient, die sie verfolgen. Die größte Änderung neben diesem Konzept ist die Steuerung. Du musst das halt alles über Touchscreen machen, du hast so einen digitalen Analogstick und das ist so der größte Downer. Mhm. Das macht leider echt nicht so viel Spaß mit dem digitalen Analogstick, weil du mit dem linken Button, also mit dem linken Daumen, musst du deinen Charakter steuern und mit dem rechten steuerst du die Kamera. Also indem du nach links oder nach rechts wischst. Und du hast immer das Gefühl, dass du nicht hundertprozentig Herr der Steuerung bist. Dass das halt immer noch schwammig ist, nicht weil die Steuerung scheiße ist, sondern einfach die Natur der Steuerung. Das ist einfach eine Eingabe, die einfach von Grund auf nicht genau ist, nicht gut ist. Du hast einfach kein gutes Gefühl. Und ich habe mich immer wieder dabei ertappt, wie ich mir gedacht habe, Alter, wie geil wäre das jetzt, wenn ich das auf Konsolen spielen könnte? Oder wie geil wäre das, wenn ich das auf einem geilen Screen spielen könnte, wo diese Welt einfach zu 100% gut und nach meinen Vorstellungen oder nach den Vorstellungen der Entwickler wiedergegeben werden kann. Das kommt nämlich noch hinzu, die Welt, die ist wunderschön. Du hast, glaube ich, auch dieselbe Engine wie bei Journey, das sieht zumindest so aus, weil du auch stellenweise so Sandbereiche hast oder so Wüstenbereiche, wo halt die Beleuchtung des Sandes halt wirklich genauso aussieht wie bei dem PS4 und PS3-Titel. Aber du siehst halt auch immer, dass da stellenweise so Artefakte zu sehen sind, dass das halt gröbkörnig ist, dass da sehr viel Kanten einfach zu sehen sind, dass die Kantenglättung da einfach nicht greift, weil die Plattform an sich einfach jetzt nicht zu vergleichen ist mit einer PS4 oder mit einem PC zum Beispiel. Dass das noch weiter geöffnet wird, das ist sehr wahrscheinlich. Also sie haben es ja damals angekündigt als ein Multiplattform-Titel, das aber erst einmal zuerst für iOS, für Smartphone, für Tablets rauskommen wird. Ob das dann für Konsolen rauskommen wird, keine Ahnung. Aber wünschenswert ist es, weil die Welt an sich einfach absolut wundervoll ist. Die Musik ist super toll. Du kommst da rein, wirst erst einmal von so sanften Klängen empfangen, die dann sich halt immer weiter aufspielen und dich dann so quasi in diese Welt begrüßen. Und du kommst rein, du versuchst dich da so ein bisschen in diese Welt reinzufühlen und du spielst und langsam gewöhnst du dich auch an die Steuerung und dann siehst du halt auch, wo die großen Unterschiede liegen. Denn das Spiel ist halt wirklich als so ein Social Hub aufgebaut. Also du hast nicht so ein straightes Erlebnis, du hast nicht so ein Journey, das 2 Stunden lang geht. Das Spiel wird immer erweitert. Du hast halt verschiedene Hubs, du hast verschiedene Leute, die dazukommen und vor allem hast du auch gameplaymäßig andere Elemente als bei einem Journey. Du hast zum Beispiel auch ein Skilltree.
Okay.
Wo du neue Emotes freischalten kannst, wo du Fähigkeiten freischalten kannst, wie das Fliegen zum Beispiel. Du bekommst dann halt auch irgendwann so ein Cape. Du hast halt auch dieses Mal Arme, um mit deinen Leuten, um mit Spielern zu interagieren. Du kannst sie an die Hand nehmen zum Beispiel. Du kannst sie befreunden. Du kannst halt richtige Freundesanfragen rausschicken. Und du hast halt eine Währung auch im Spiel. Du hast Kerzenwachs als Hauptwährung in Sky. Du trägst immer so eine Kerze mit dir mit. Und Kerzenwachs bekommst du, indem du verschiedene Kerzen auf der Welt einfach entfachst. Und dadurch bekommst du halt immer mehr Kerzenwachs. Und wenn du genug Kerzenwachs hast, hast du halt eine Kerze. Und mit diesen Kerzen kannst du halt verschiedene Dinge anstellen, wie zum Beispiel der genannte Skilltree. Du kannst da neue Fähigkeiten erwerben. Du kannst dir neue Outfits kaufen bzw. erwerben durch diese Währung.
Ja, ich wollte mal dazwischen haken. Was ist denn das Hauptspielelement dann letztendlich? Weil bei Journey ist es ja eigentlich nur das Erkunden und Herumlaufen. Aber gibt es hier sowas wie Gegner oder Rätsel oder irgendwie sowas in der Art?
Genau, Gegner habe ich bisher noch keine gesehen. Du hast Rätsel, würde ich es, glaube ich, auch nicht nennen. Du hast viel mehr Interaktionsmöglichkeiten, die du stellenweise auch zu zweit machen musst. Also du hast da so ein Tor zum Beispiel, das du nur öffnen kannst, wenn du einen zweiten Spieler dabei hast und er quasi den zweiten Button betätigt, um so quasi das Tor zu öffnen, um so dann nochmal neue Gebiete erforschen zu können. Was Narrative angeht, da sind sie auch viel, viel straighter. Also bei Journey war das halt alles ein Stück weit schwammig. Man wusste nie so wirklich genau, ey, was ist die Story jetzt genau? Und man hat einem sehr viel Interpretationsspielraum gegeben. Hier ist es zwar ähnlich, du kannst immer noch sehr viel interpretieren, aber sie versuchen schon, Charaktere zu etablieren, um so einfach eine Geschichte zu erzählen, die du bei Journey so einfach nicht hattest. Und ich habe ja diese Wachs- und Kerzenmechanik kurz angerissen. Das Ding ist, das Spiel hat natürlich auch Microtransactions. Nein. Und du kannst mit diesen Microtransactions auch Kerzen kaufen und mit diesen Kerzen kannst du ja diese Emotes freischalten. Du kannst zusehen, dass du halt deine Fähigkeiten nochmal weiter ausbaust, indem du noch weiter fliegst, noch mehr fliegst.
Oh Mann.
Man muss da vorsichtig sein. Also bisher hatte ich nie das Gefühl, dass ich irgendwas kaufen muss. Natürlich bin ich noch in der Beta und bei mir gab es noch keine Microtransactions. Ich konnte keine kaufen, beziehungsweise ich konnte nicht auf Microtransactions zugreifen. Aber trotzdem ist das halt so ein Ding, wo man im ersten Moment sofort abgeturnt ist. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich mir jetzt irgendwas kaufen musste, aber du kannst das theoretisch.
Ja, aber vor allen Dingen, ich weiß nicht, für so ein Spiel, ich finde, so, zu so einem Spiel gehört das irgendwie nicht. Da tut es mir noch viel mehr weh, als wenn es jetzt bei Assassin's Creed oder sowas drin ist, weißt du, wo ich mir das so grob erklären kann oder weiß ich nicht, wo es für mich irgendwie mehr sich nach Spiel anfühlt. Aber sowas wie ein Sky oder auch wenn ich mir das vorstelle, bei Journey wäre das gewesen. Ich könnte mir einen längeren Schal oder einen farbigen Schal kaufen oder sowas. Das lenkt mich irgendwie von dieser Erfahrung ab. Deshalb stöhne ich gerade so. Also letztendlich würde ich sagen, stört es mich jetzt nicht so riesig. Aber es bricht einfach mit dieser Idee, okay, dieses Spiel ist eine Art der Kunst, weißt du? Und da gehört sowas einfach nicht rein. Deshalb war
ich weiß es nicht. Wir sind ja immer noch sehr starr in diesem Konstrukt, was That Game Company darstellt und wie deren Spiele bisher ausgesehen haben. Man muss halt wirklich echt explizit sagen, dass Sky einfach ein komplett neues Experiment von That Game Company ist. Dass sie versuchen, dieses Konzept, das sie mit Journey damals etabliert haben, dieses in sich gekehrte, atmosphärische, dass sie das versuchen weiterzutragen und mit Sky eine neue Art von Spiel einfach etablieren, das einfach positiven Ton hat und das einfach Werte vermittelt, die du so einfach nicht hast. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich nicht bis zu Ende der Beta gespielt habe. Also ich habe noch ein bisschen was vor mir, werde bei dem nächsten Podcast hoffentlich auch so meine finale Meinung zur Beta sagen können. Aber das ist so der erste Eindruck. Ich mag's unheimlich gerne. Ich mag's gerne, wo diese Richtung gerade hingeht, was dieses Spiel machen möchte, das Konzept des Spiels, die Idee dahinter. Ich finde es halt einfach nur schade, dass es halt auf Mobile existiert und nicht auf Konsole.
Hm. Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, schon seit Ankündigungen tatsächlich, weil für mich war That Game Company, die haben ja bis zu Sky eigentlich nur drei Spiele gemacht. Das war Flow, Flower und Journey. Und für mich hat That Game Company da immer ein bisschen ausgemacht, dass sie halt in jedem dieser Spiele einen anderen Look, einen anderen Spielstil verfolgt haben. Und da wirkte Sky halt wirklich so ein bisschen, ja, Rip-Off halt nicht, aber wie so der leichte nächste Versuch, weißt du? Sie sind nicht so sehr von der Formel Journey abgewichen. Du hast natürlich diesen gestärkten Multiplayer-Aspekt, den macht es spannend. Du hast dieses, dass du quasi eine Hub, ein Hub-Areal hast und dass es sich ständig erweitert, was auch ein interessanter neuer Weg ist, so ein bisschen Game-as-a-Service-mäßig. Aber ich muss sagen, so rein von allem, was ich bis jetzt gesehen habe und jetzt, nachdem du drüber geredet hast, also ich bin neugierig, ich möchte es nicht auf dem Smartphone und glaube ich auch nicht auf dem Tablet spielen, ich will es auch auf einer Konsole spielen, einfach weil diese Haptik fehlt. Ich brauche halt präzise Eingaben, ich brauche ein Feedback von meinem Controller, ich mag es nicht auf dem Display einfach nur so digitale Analogsticks zu haben. Und ja, also ich bin neugierig, aber sie haben mich irgendwie noch nicht so ganz abgeholt, muss ich gestehen. Also dafür ist der Unterschied zu Journey für mich nicht groß genug. Also ich werde es spielen, ich werde es wahrscheinlich mögen, aber ich habe es auch bei zum Beispiel Abzu gemerkt, was ja auch quasi Journey unter Wasser war. Das hat genau das gleiche gemacht, was Journey gemacht hat. Da noch viel näher dran an Journey, finde ich, als jetzt ein Sky. Was ein schönes Erlebnis war, was mich aber jetzt auch nicht ewig begleitet hat. Also ich habe es gespielt und relativ schnell dann auch wieder vergessen. Ich kann mich so an ein paar visuelle Sachen erinnern, die schön waren. Ich kann mich an die nette Musik erinnern. Aber da war einfach nichts wirklich Erinnerungswürdiges dran. Wenn ich jetzt an Journey zurückdenke oder an Flower, da habe ich ganz viele Momente, wo ich mir denke, wow, das war einmalig. Und ich befürchte, dass ich das bei Sky halt vielleicht auch nicht haben werde. Da wird so die Interaktion spannend sein. Da wird, glaube ich, viel durch die anderen Spieler getragen werden. Ist natürlich auch spannend, was da für Unterschiede in den verschiedenen Arealen letztendlich gibt und ob man da vielleicht auch noch einen spielerischen Kniff findet. Aber ja, ich bin auch nicht so ganz sold, muss ich sagen.
Ja, kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Also so ein Abzu ist auch ein Spiel, das ich schon fast erschreckend schnell vergessen habe. Und da ist ein Sky auch tatsächlich noch mal was anderes. Also da ist es interessant genug, um mir noch im Kopf zu bleiben, da mache ich mir auch noch ein bisschen Gedanken und versuche das Spiel nochmal in seiner Gänze zu analysieren. Kennst du das, wenn du stellenweise einen Controller abgelegt hast und das Spiel findest du so geil, dass es sich noch ein Stück weit einfach weiter beschäftigt? Genau so ein Spiel ist Sky gerade für mich, weil es nicht narrativ großartig ist oder abgefahren ist, sondern weil das Konzept einfach interessant ist. Wie ich das jetzt gerade beschrieben habe, ist eigentlich mega lame. Und mega Standard. Du hast halt andere Leute, mit denen du interagierst und gut ist. Das hast du bei jedem anderen Multiplayer-Spiel auch. Aber hier ist der entscheidende Faktor einfach der generelle Vibe, die Atmosphäre und wie du mit den Leuten interagierst. Dass du allein so kleine Gesten einfach, dass du dem Spieler einen Namen geben kannst oder geben musst, um
das war damit tatsächlich der erste Twist an dieser Online-Sache, wo ich dachte, oh, das ist eine coole Idee, das ist witzig, dass du selber den Namen gibst. Ist auf Blatt Papier total wenig, was man letztendlich macht. Aber ich glaube, das verändert die Bindung zu einem Mitspieler schon auf eine ganz witzige Art und Weise.
Absolut. Hab's leider noch nicht mega lange gespielt, wie gesagt, deswegen kann ich jetzt nur so diesen ersten Eindruck geben. Ich find's super interessant und spannend und hab tatsächlich jetzt auch ein bisschen Bock bekommen, jetzt wieder weiterzumachen. Aber dass der große Überwurf, wie man es sich vielleicht vorstellt, das wird das jetzt, glaube ich, erst einmal nicht.
Ja, der große Überwurf ist Capcom mit Devil May Cry 5 vielleicht auch nicht geglückt? Fragezeichen, Überleitung, wow.
Finde ich gut.
Okay, Devil May Cry 5. Ich habe Devil May Cry 5 gespielt, um mal zum nächsten Thema zu kommen. Ich sehe nämlich unsere Uhr, die stetig tickt und wir leicht über unserem Ziel sind. Deshalb will ich es kurz machen. Ich bin noch nicht super weit. Ich bin ungefähr bei der Hälfte, ein bisschen über der Hälfte. Ich bin auch kein mega großer Devil May Cry-Fan, muss ich gestehen. Ich habe Teil 1 durchgespielt und danach war es das eigentlich. Alle anderen Titel habe ich maximal angespielt für ein Stündchen oder so. Genau, deshalb mag man immer ein bisschen verzeihen, da bin ich nicht so tief drin. Ich muss sagen, es hat ein bisschen gedauert, bis ich so richtig reingekommen bin. Und ich glaube, ich bin auch noch nicht da angekommen, wo Devil May Cry 5 auf seiner höchsten Stufe spielt, quasi. Um euch mal ein bisschen ins Boot zu holen, falls ihr nicht so ganz drin seid, was Devil May Cry anbelangt. Das Ganze nennt sich Character Action Game. Hat tatsächlich Devil May Cry 1 begründet, dieses Genre. Das kam nämlich von Hideki Kamiya, den man heute unter anderem dafür kennt, dass er Okami gemacht hat oder Bayonetta. Bayonetta ja auch ein ganz bekanntes Character-Action-Game. Und der Kern ist eigentlich, dass es ist eigentlich eine Art Beat'em-up, nur dass es darauf ankommt, dass du möglichst stylisch vorgehst und möglichst coole Aktionen vom Stapel lässt, möglichst coole Kombinationen und, keine Ahnung, Schlag-Patterns. Und genau da setzt halt Devil May Cry auf. Devil May Cry 5 ist jetzt der fünfte Teil der Serie, wer jetzt erwartet. Beziehungsweise, nein, stimmt nicht. Da war natürlich noch DMC von Ninja Theory dazwischen, was bei Fans nicht so gut angekommen ist, was ich wiederum aber ganz cool fand, aber auch nur ein bisschen gespielt habe. Ist aber egal. Genau, Devil May Cry 5 greift aber wieder zurück zur klassischen japanischen Reihe, also nimmt die Story auf, wo sie bei Devil May Cry 4 aufgehört hat. Die wird beim Anfang auch zusammengefasst, also auch ich bin ein bisschen im Bilde, was passiert ist seit Teil 1. Aber ja, letztendlich ist die Geschichte auch relativ. Also ich persönlich finde sie ein bisschen zu vernachlässigen. Sie spielt eher so im Hintergrund. Ja, und ich muss sagen, es erschlägt einen wahnsinnig beim Anfang. Gerade wenn man nicht so drin ist, wenn man lange kein Devil May Cry mehr intensiv gespielt hat. Es gibt einfach unwahrscheinlich viele Schlagkombinationen. Keine Ahnung, Sachen, die du drücken musst. Eine Taste, die gedrückt halten musst, nach hinten, dann ein Schlagknopf, dann wieder springen, dann wieder ausweichen. Dann kannst du wieder schießen. Und was halt beim Anfang relativ schwer zu verstehen ist tatsächlich. Also natürlich, Gegner besiegen, das war nicht so das Problem. Das Spiel ist auf der Stufe, die ich jetzt gespielt habe, ich glaube, sie heißt Human, auch nicht so richtig herausfordernd. Was vielleicht auch ein Nachteil ist letztendlich, dass ich da den Schwierigkeitsgrad gewählt habe, aber dazu gleich mehr. Aber einfach, ich merke, dass es nicht so ineinander greift, dass ich stellenweise, ja, dass ich schnell gestoppt werde in meinen Combo-Anflügen, dass ich die Kamera nicht so richtig unter Kontrolle habe. Also im Kampf, die ist nicht immer im Rücken des Charakters, sondern schwenkt halt nur so halb mit. Also stellenweise kann es auch sein, dass du quasi von vorne auf den Charakter schaust. Und dadurch verändert sich dann natürlich auch wieder die Steuerung. Und wenn ich dann ausweichen möchte, weicht er nicht aus, weil ich halt immer noch im Gedanken in dem Charakter bin. Und er springt dann eher, anstatt dass er ausweicht. Und das sind so Kleinigkeiten, die es halt schwer machen, stellenweise den Kampf so richtig unter Kontrolle zu behalten. Mittlerweile geht's so ein bisschen. Ich bin jetzt auch an einem Punkt angekommen, wo ich Dante spiele. Dante ist der Hauptcharakter der Serie eigentlich. Also zumindest das war der erste Charakter auch in Teil 1. Und der macht richtig Spaß. Der hat richtig coole Moves. Der ist super komplex. Der hat normalerweise hast du einen Schlagknopf und einen Schussknopf. Dann kannst du noch anvisieren, pipapo. Aber eigentlich geht's nur um Schießen und Schlagen. Bei Dante ist es aber so, dass er zusätzlich noch 4 Stances hat, 4 Stellungen. Also einmal, dass er sich aufs Schwert konzentriert, dann einmal auf die Fernwaffen, dann einmal auf Ausweichen und dann einmal darauf, dass er halt gut Schlägen ausweichen kann. Und das kommt einmal dazu. Und dann kannst du auch noch deine Waffen wechseln. Du hast entweder ein Schwert oder du hast Fäustlinge, also Schlagwaffen, oder du hast 2 Handfeuerwaffen oder eine Shotgun. Und das macht es halt unglaublich komplex und kompliziert. Aber ich muss sagen, da hat es das erste Mal so richtig gegriffen. Da habe ich dann irgendwann gewechselt, während ich gerade eine Combo abgefeuert habe, bin ich plötzlich auf die Fäustlinge gegangen, habe da wieder irgendwas gemacht. Plötzlich stand ich in Flammen und habe diesen Monster-Dämon da richtig schön einen von Latz geknallt. Und da hat es richtig Spaß gemacht. Also es hat so seine richtig coolen Momente. Aber es fällt mir einfach gerade noch ein bisschen schwer, das so richtig zu genießen. Es lag auch so ein bisschen daran, dass ich das meistens nach Feierabend so für ein Stündchen, für 2 mal eingelegt habe. Und ich glaube, das ist einfach ein Spiel, wo es aber darauf ankommt, dass du es beherrschst. Und dafür muss man es, glaube ich, ein bisschen am Stück spielen. Für mich war es echt immer schwer. Man muss dazu sagen, es gibt 3 Charaktere. Man spielt anfänglich mit Nero. Den kennt man auch aus dem Teil davor und ich glaube auch aus dem Teil davor. Man spielt V, das ist ein Neuzugang, der so einen Dämonenadler, glaube ich, oder einen Dämonenraben hat und dann noch so einen Dämonenpanther, der wird davon von den beiden begleitet. Und die übernehmen letztendlich die Funktion des Schlagknopfes und des Schussknopfes. Also die greifen halbwegs automatisch dann auf den Gegner zu oder greifen den an, während du eigentlich nur darauf achten musst, dass du ein bisschen Abstand hältst und den Gegnern, die noch im Spielfeld sind, ausweichen musst. Ist halt auch eine andere Herangehensweise. Und dann hast du den Dante, den ich schon erwähnt habe. Und das sind halt 3 Charaktere, alle spielen sich schon stark unterschiedlich und das muss man halt erstmal raffen. Und das dauert, glaube ich, eine Weile. Und ja, ich glaube, ich brauche einfach nur noch ein bisschen meine Zeit, um das so richtig genießen zu können. Ich hoffe, dass ich jetzt demnächst mal ein bisschen Zeit habe, mich mal länger dran zu setzen. Weil alles abgesehen vom Kampf, muss man einfach mal dazu sagen, ist bei Devil May Cry jetzt nicht besonders stark. Also man darf jetzt nicht auf ein krasses Level-Design hoffen. Es gibt ein paar nette Secrets hier und da. Aber eigentlich ist es immer so dieser Aufbau, du hast einen Schlauch, dann kommst du wieder zu einem Hubpunkt, wo sich eine Arena öffnet oder vielmehr schließt und du dann erstmal alle Gegner töten musst. Dann geht's weiter, wieder ein Schlauch lang, wieder eine Arena, pipapo, bis zum Endgegner. Und ja, auf der Ebene kann es einen halt auch jetzt nicht so richtig sonderlich begeistern. Aber es ist ein sehr cooles Spiel, wie ich finde. Es hat einen witzigen Stil, es ist nicht so ernst. Arschgeil, arschcool, richtig nette Action und grafisch auch super. Also gerade so die Zwischensequenzen haben mich stellenweise richtig weggeblasen. Da sind immer schöne Einfälle dabei. Mhm. So die Gesichtsanimationen sind richtig, richtig gut geworden. Das Acting finde ich ganz witzig. Ist natürlich ein bisschen trashig, aber hat irgendwie so seinen Charme. Also ich bin auf jeden Fall dran. Ich bin hooked, aber noch nicht so ganz eingenommen.
Ich finde es krass, wie die RE-Engine da so krass performt. Mhm. Also das sieht alles so unfassbar aus. Also vor allem, was die Gesichtsanimation angeht, das hat mich echt ein bisschen weggeblasen. Mhm. Freue mich da sehr, wenn ich da auch ein bisschen die Zeit zu finde. Das Gute ist, dass ich Devil May Cry 4 gespielt habe. Ui. Und sie im Grunde die kompletten Kombos oder viele der Kombos und die Steuerung an sich halt 1:1 übernommen haben. Mhm. Deswegen, als ich die Demo gespielt habe, habe ich mich relativ schnell zurechtgefunden. Natürlich noch mit ein bisschen Eingewöhnung. Aber insgesamt, also was die Demo angeht, ich habe sie auch vorher auf der Gamescom und auf der Tokyo Game Show nochmal gespielt. Ey, es ist einfach ein geiles Ding. Ich mag das einfach unheimlich gern, wie es sich einfach komplett selber nicht so wirklich ernst nimmt und genau weiß, wo seine Stärken einfach sind. Und wenn du halt ein bisschen die Kombos drauf hast, dass du einfach so der krasseste Motherfucker bist. Dass du einfach so krass da abgehen kannst und dich einfach wie der krasseste Dude auf der Welt fühlen kannst. Es ist einfach wunderschön. Und ich habe Dante und Vi habe ich noch nicht gespielt, habe eigentlich hauptsächlich nur mit Nero gespielt. Mhm. Und allein da, was du so mit diesen Devil Breaker, heißen die, glaube ich, alles machen kannst, ey, das ist alles so unfassbar geil. Mhm. Und was ich noch dazu erwähnen möchte, weil du die Cutscenes so gelobt hast, hast du dir diese Cutscenes der Special Edition mal angesehen?
Diese Pre-Wiz-Cutscenes, ne? Also quasi wie sie eine Art Storyboard der eigentlichen
Sequenzen. Genau.
Ja, genau. Ja.
Und das finde ich auch einfach großartig, dass du halt einfach genau weißt, ey, wie deine Audience tickt, also wie deine Spielerschaft tickt. Und dann quasi halt wirklich jede Cutscene einfach nachspielst mit sehr, sehr schlechten Mockups, mit stellenweise schlechten Figuren, vor Green dann auch, mit den echten Synchronsprechern aber. Mhm. Und das halt, das komplett durchziehst, also das finde ich einfach nur geil. Das ist einfach schön, dass sie halt wissen, wen sie da genau ansprechen, was dieses Spiel halt genau ist. Dieses ganze Drumherum, das Erkunden, das Springen, das Leveldesign ist halt echt ein bisschen lahm und müde und braucht keiner eigentlich. Das Wichtigste ist das Fratzengeballer. Wenn du halt wirklich auf die Fresse gibst und wenn du halt in so einen Room kommst, wo halt verschiedene Dämonen gespawnt werden. Alter, was ist denn mit den Anglizismen los, sag mal?
Ich war auch gerade bei Room, musste ich gerade mir das Lachen unterdrücken.
Du kommst in einen Room rein und dann punchst du ihn und dann jumpst du halt richtig krass auf seinen Kopf. Sehr schön. Oh mein Gott. Aber naja, gut, was ich sagen möchte ist, ich finde es sehr, sehr, sehr schön und kann es kaum erwarten, wenn ich halt wirklich ein bisschen Zeit habe, um mir dann nochmal in aller Ruhe Devil May Cry 5 ansehen zu können.
Ja, ich hab auf jeden Fall auch Bock. Also ich will es weiterspielen, ich will da ein bisschen tiefer rein, ich möchte das verstehen. Das Witzige ist halt, bei uns hat der Trant den Test gemacht und bei ihm war es eigentlich genau der gleiche Weg. Also er hat gesagt, der erste Durchgang hat ihm so medium Spaß gemacht. Das war irgendwie schon ganz interessant, ganz cool, aber es hat noch nicht so richtig geklickt. Und dann zack. Du hast richtig gemerkt, wie so ein Schalter umgelegt wurde. Der Boy saß nur noch jeden Tag da und hat Devil May Cry gespielt. Wo wir uns schon dachten, so, warte mal, du hast doch jetzt schon eigentlich, du bist doch durch so. Du hast jetzt auch im zweiten Durchgang schon ein bisschen gespielt. Du könntest doch jetzt eigentlich anfangen, den Beitrag zu machen. Nö, er hat weitergezockt. Und dann nachher war es wirklich so, dass er auf der Xbox, glaube ich, zweimal durchgespielt hat und auf der PlayStation zusätzlich noch mal dreimal durchgespielt hat, weil es ihm so einen Spaß gemacht hat. Und ich hoffe, dass ich halt an den Punkt komme. Also ich glaube, wenn ich es einmal durch habe und mich dann so ein bisschen reingefunden habe, die drei Charaktere grob beherrsche, dass es dann so richtig Spaß macht. Und da hoffe ich halt drauf. Ich glaube, dann fährt Devil May Cry so richtig zur großen Stärke auf.
Ich hope's for you.
Ja.
Und das soll es auch schon gewesen sein mit der 5. Ausgabe von ABXO B-Side. Ein bisschen länger als gedacht, aber ein klein wenig Überlänge ist wahrscheinlich auch nicht so verkehrt.
Ja, genau, hat noch niemandem geschadet. Hat Spaß gemacht, mal wieder mit dir über mal mehr, mal weniger gute Games abzunerden und ein bisschen zu ragen ja. über Left Alive und auch über Steam.
Das finde ich auch. Ich hoffe, euch da draußen hat das auch Spaß gemacht. Wenn es denn der Fall ist, dann würden wir uns unheimlich freuen, wenn ihr den Podcast bewertet, sei es auf iTunes oder bei anderen Plattformen. Es wäre ganz, ganz, ganz großartig, wenn ihr uns da helfen könntet und da eine Bewertung da lässt, am besten auch 5 Sterne, damit der Podcast noch ein bisschen wächst, noch eine größere Reichweite erhält und wir so einfach noch besser und vor allem größer planen können. Das würde uns zumindest auf jeden Fall sehr, sehr, sehr freuen. Ihr könnt uns natürlich auch eure Meinung nennen unter dem Hashtag ABXO. Das könnt ihr auf Twitter oder auf Instagram oder auf andere Plattformen machen. Wir haben unsere Augen überall und werden zusehen, dass wir alles rausfiltern können. Wir machen ja auch bald eine Mailbag-Folge.
Oh ja.
Da habt ihr auch schon sehr, sehr fleißig Antworten geschickt. Vielen, vielen, vielen Dank dazu. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr das natürlich weiterhin machen, entweder unter dem Hashtag ABXO oder ihr könnt uns direkt auf Twitter anschreiben. Bei Sebastian wäre das @hetmonk, bei mir wäre das @hypekultur oder ihr schreibt uns ganz klassisch eine E-Mail an Elias, ilyas@abxo.de. Fragen für die Mailbag folgen gerne auch an dieser Stelle.
Genau, nicht zu vergessen auch der Twitter-Kanal von ABXO selber, @abxo_tv. Da erreicht man uns natürlich auch, darf man nicht vergessen.
Du hast vollkommen recht, Sebastian. Vielen, vielen Dank, dass du Zeit hattest, mit mir zu quatschen und zu nerden. Vielen, vielen Dank, liebe Leute da draußen. Macht's gut und bis bald.
See you later, Alligator.